Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind zurück. Was geht, Björn?
Was geht ab? Yes, frisch aus der Sommerpause. Wir haben unglaublich Bock. 10 beste Spieler heute. Die nächsten paar Pots sind auch schon von den Themen her geplant. Die Training Camps fangen an. Wir sehen die Media Days. Du merkst langsam, es geht los und wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt zurück. Ja, wunderschönen Start in den Oktober, Leute.
Wir gehen gemeinsam in Jahr Nummer 7 und haben gerade eben, kurz bevor ich anmoderiert habe, haben wir beide gesagt, das muss man echt mal wertschätzen, ne? Wie gern muss man sich haben, auch wenn wir uns manchmal so ein bisschen hops nehmen, 7 Jahre gemeinsam, da darf dir der andere halt wirklich kein bisschen auf den Sack gehen, weil sonst sagst du irgendwann, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf dich, wir lösen den Pott auf. Ich weiß noch ganz genau, als wir damals in Athen in diesem Van gesessen sind und haben mit Siebes darüber geredet, was für einen Namen wir auswählen, haben uns dann für den SEO schlechtesten Namen entschieden, den es überhaupt nur gibt, das 5. Viertel, weil
und
keiner
trotzdem,
weiß immer.
Und trotzdem haben wir, glaube ich, einen ganz passablen Pot hingelegt.
Ich glaube auch. Ja, Freunde, ihr habt das von Björn schon gehört. Die Top 10 für die kommende NBA-Saison und natürlich auch noch ein anderes großes Thema, was uns, glaube ich, alle irgendwie ein klein wenig überrascht hat. Wir starten erstmal rein, wie gewohnt, mit einer Starting Five. Ihr kennt den ganzen Aufbau. Spieler der Woche, beste Moment der Woche, das kommt dann erst wieder, wenn es losgeht. Aber jetzt, Leute, es dauert wirklich nicht mehr lange. Also Preseason, da sind Björn und ich immer so ein bisschen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber ja, es sind jetzt nur noch 22 Tage und dann geht es wieder los mit NBA Basketball, mit der Opening Night. Und deswegen gehen wir rein mit der Starting Five. Und das ist erstmal eine ganz entspannte Frage. Wie war dein Sommer und hast du diesen Sommer irgendetwas Neues für dich entdeckt? Irgendein Hobby, irgendeine Aktivität, irgendeine neue Serie, irgendwie ein neues YouTube-Format, irgendwas, wo du sagst, hey, das hat mich den Sommer über irgendwie gecatcht, das hat mir Spaß gemacht.
Da fragst du natürlich genau den Richtigen, weil
kommt
da schicke ich jetzt. Ja, pass auf, da schicke ich jetzt nämlich Offseason Björn hier mal ans Mikrofon und der ist ja dafür bekannt, dass er in der Offseason immer 100 neue Interessensgebiete kennenlernt. Also erstmal muss ich sagen, mein Sommer war sehr, sehr cool, weil ich habe die ganzen Dinge gemacht, die ich machen wollte. Ich war mehr auf den Freiplätzen, ich war bei der 3x3-Meisterschaft in Essen, deutsche Meisterschaft, das war sehr, sehr geil. Ich war bei einem Streetball-Event von Paul und von Siebes mit Buckets. Ich war hier und da mal auf dem Streetball-Court. Ich habe wieder angefangen, aktiv Basketball zu spielen. Ich habe MMA wieder Training gehabt und ich bin richtig sportlich unterwegs, jeden Tag im Gym auch. Also von der Facette her geht es mir sehr gut. Dann hatte ich auch so ein paar Dinge, die einfach mal erledigt werden mussten, wie ich wollte mal schon immer mal auf einem Zahnarztstuhl sitzen und mir 4 Zähne gleichzeitig rausreißen lassen.
Oh nein.
Das,
oh mein
ja,
Gott.
Ich hatte Weisheitszähne rausbekommen. Hart. Es ist so geil. Leute, macht es auf jeden Fall.
Wir wollen Hamsterbjörn sehen.
Ja, es war schon Hamsterbjörn, aber es war nicht so krass. Also wir haben ein paar Bilder gemacht, aber wenn ich die posten würde, würdest du, glaube ich, nicht so den Unterschied merken.
Okay.
Aber ja, es war 2 Wochen auf jeden Fall purer Schmerz. Das
Scheiße.
War tough. Und danach dann aber perfekt, weil ich bin danach eine Woche nach Madeira geflogen, habe mir da das endlich mal angeguckt, hatte schon so viel davon gehört und hatte da so einen richtig geilen, naturbelassenen Urlaub in den Bergen, am Strand, viel Wanderungen, viel einfach Dinge erlebt, die ich noch nie erlebt habe und war sehr, sehr geil. Und jetzt bin ich wieder hier, Vorbereitung auf die NBA-Season läuft, also ich kann mich eigentlich nicht beschweren, mein Sommer war ziemlich nice. Wie ist es mit deinem?
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich, außer auf die Weisheitszahn-OP, da hätte man natürlich drauf verzichten können.
Beste Leben.
Ich habe eine Seite und dann habe ich die andere Seite. Alle 4 auf einmal ist, glaube ich, schon wirklich.
Ja, ich wollte direkt. Weil wir haben ja, du weißt es selber, wir beide haben auch nicht viel Zeit. Also, weil wir haben ja während der Podcast-Pause haben wir ja trotzdem alle paar, paar Wochen noch Patreon aufgenommen. Dann hat man vielleicht andere Videos, an denen man schon arbeitet oder so. Und ich habe einfach gesagt, komm, mach alle vier raus, ciao. Und dann zwei Wochen geballert.
Dann ist es weg gewesen. Mein Sommer war sehr, sehr schön, auch sehr abwechslungsreich. Ich war das erste Mal auf einem großen Festival. Ich war noch nie auf so einem großen Festival.
Welches?
Glücksgefühle-Festival, das gibt's erst seit letztem Jahr, ist absoluter Mainstream, veranstaltet von Lukas Podolski. Es gab Döner, ja, auf jeden Fall. Ich war sehr, sehr skeptisch und das hat am Ende unfassbar viel Spaß gemacht. Ich dachte mir, boah, ist das wirklich was für mich? Zwei Tage, zweieinhalb Tage, nur stehen, nur rumtanzen, laute Musik. Aber es war tatsächlich was, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Generell diesen Sommer extrem viel Musik, weil ich habe auch, deswegen habe ich das auch in die Frage mit reingenommen. Ich weiß nicht, kennst du das Format auf YouTube Tiny Desk?
Ja, ja. Oh mein Gott, Alter, da trittst du was los.
Ich habe das für mich entdeckt, Björn, ich sag dir, ey, ich glaube, ich habe eine Woche lang, ich habe alle Tiny Desk durchgehört. Für euch da draußen, das ist eine Bibliothek, würde ich es einfach mal nennen, ein komplett kleines Setting, in dem Stars eingeladen werden, die eine halbe Stunde einfach ein Set spielen. Egal, ob das ein Alicia Keys ist oder ein Usher oder Neo oder weiß der Geier was. Und das hat mich so gecatcht. Ich habe das so geliebt. Und jetzt merke ich bei dir, was dreht dich da los, weil du dieses Setting liebst, weil du die Musiker liebst, die dort auftreten, oder was kitzelt das bei dir raus?
Also ich bin Casual Fans von den Tiny Desks, aber ich kann dir verraten, dass unser Editor von den Reels hier ein Hardcore-Fan ist von Tiny Desk und dass das immer läuft, wenn Reels geeditet werden. Deswegen Shoutout an der Stelle. Und muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall auch abgeholt bei dem Thema. Ich mag das von Tyler, the Creator, sehr. Ist sowieso einer meiner Lieblingsrapper und der hat ein sehr, sehr geiles Tiny Desk und ich bin voll bei dir. Das ist auch so ein Ding, wo du dich drin verlierst, weil dann, wie du schon sagst, so, wann hörst du das letzte Mal aktiv zum Beispiel Alicia Keys und dann geht dieses Tiny Desk von ihr los und du merkst erstmal, wow, was für ein Riesentalent steckt da eigentlich drin und wie viele Songs kennst du eigentlich von der? Also bin ich voll bei dir. Tiny Desk, geiles Format.
Das hat sowas Ehrliches irgendwie, wie die da sitzen mit ihren Mitgliedern und dann werden die vorgestellt, das ist der Drummer, das ist der Bassist und die Background-Sänger, dann wird irgendwelche Stories erzählt, die sind übrigens married seit 10 Jahren und bla bla bla, schaut euch das einfach wirklich an, es ist super, super geil. Ansonsten, ich habe mein Gym vernachlässigt, um Basketball zu spielen. Ja, Freunde.
Ja, ich habe die Bilder gesehen. Bist genau jetzt aktiver Baller.
Ich war wirklich sehr, sehr viel draußen. Mich hat irgendwie die Motivation gepackt. Ich habe krass an meinem Wurf gearbeitet, habe Videos aufgenommen und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass dein Wurf so abartig hässlich ist. und habe es mittlerweile echt ganz gut hinbekommen. Bin jetzt gerade dabei, Ballhandling zu trainieren, was die absolute Hölle ist. Ich hasse meine linke Hand mehr als Jaylen Brown seine linke Hand hasst. Ich sag's euch. aber es macht Spaß. Ich wollte das Wetter auch einfach nochmal genießen, weil es dauert jetzt nicht mehr lange in Deutschland. Dann kennt ihr, es ist wieder kalt draußen. Da musst du erstmal eine Halle finden. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mich im Verein anmelde und dass ich dann irgendwie...
Geil.
Ja,
also, das freut mich richtig.
Aber nicht, um jetzt wirklich bei dem Team mitzuspielen, sondern da gibt's immer Mittwoch und Freitag gibt's so einen Abendzock. Und dann könntest du halt in der Halle spielen einfach. Ich bin nicht gut genug, um in den Verein zu spielen. Genau, richtig. Aber kommst du halt bloß rein, wenn du halt angemeldet bist. Und dann denke ich mir, warum eigentlich nicht? Und es ist unfassbar. Also 2 Stunden, 2,5 Stunden auf dem Basketballplatz verfliegen wie im Flug. Wenn ich da ans Gym denke, da denke ich mir manchmal nach einer Stunde schon, Alter, ich habe so krass keinen Bock mehr. Also ich hatte auch echt einen schönen Sommer. Und bin auch echt erholt. Die letzten beiden Jahre wir beide sind immer so in den Pott gegangen, haben beide, glaube ich, gesagt, ein bisschen länger hätte die Pause noch sein können. Dieses Jahr finde ich nicht. Ich finde, ich bin bereit und ready. Ich habe richtig Bock und die Pause hätte jetzt nicht länger sein müssen. Also ich finde schön, dass es jetzt wieder weitergeht.
Ey, das Geheimnis im Leben für fast alles ist eigentlich immer Balance, Struktur und Kontrolle. Wenn du das irgendwie vorab schon handelst und genug planst mit genug Voraussicht, dann kommst du aus so einer Pause viel erholter raus. Da bin ich bei dir. Also ich erinnere mich an Podcast-Pausen, manchmal auch in Anführungszeichen Pausen, weil manchmal haben wir auch einfach komplett durchgemacht. Aber ich erinnere mich da an manche Pausen, wo ich rauskam und mir dachte, ey, ich habe das Gefühl, wir haben letzte Woche Podcast aufgenommen. So wie, jetzt geht schon Podcast weiter. Und jetzt war das wirklich perfekt, dadurch, dass wir auch so ab und zu uns mal gehört haben, aber nicht zu sehr. Und ich bin richtig, also das ist wirklich in der Saison natürlich schwer, dieses Level aufrechtzuerhalten, aber jetzt gerade, ich sitze hier wirklich, als wäre heute mein erstes Saisonspiel. Also ich habe einfach Bock, weißt du, ich bin richtig da, ich habe so viel Preparation gemacht, wie glaube ich noch nie für einen Podcast mit dieser Top-10-Liste und ich habe einfach Bock, da jetzt reinzugehen und überhaupt in den ganzen Pod, deswegen, ja, es war ideal. Ganz kurz noch Serien und so, bin ich auch auf jeden Fall viel mehr drin, gerade in vielen Sachen, aber was ich vor allem entdeckt habe, ist NFL. Für mich, ich habe eine Menge NFL geguckt, habe mir den Game Pass geholt, guck teilweise Spiele im Real Life nach. Also ich bin voll im Film gerade bei NFL und sonst baller ich gerade, ehrlich gesagt, eine Menge Animes auf Crunchyroll. Das hat mich auch voll gepackt.
Ich bin tatsächlich Serien, filmtechnisch war ich in diesem Sommer nicht so aktiv, aber das kommt jetzt im Herbst bestimmt wieder mit NFL. Ich bin froh, dass ich die Regeln kenne und Patrick Mahomes. das reicht mir für den Moment. Okay, bevor wir weitergehen zur nächsten Frage, das habe ich noch nie gemacht. Wir sind jetzt ja gerade eben wieder zurück. Zwei kurze Hinweise. Ihr findet uns auch auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Schaut da gerne vorbei. Wir posten da immer wieder Reels. Das letzte ist so lustig und überragend. Es ist leider in einem Patreon-Pod gewesen, aber es ging um die waren es die peinlichsten, oder?
War das ja, die peinlichsten NBA-Momente sollte ich blind ranken.
Genau, richtig. Es hat mittlerweile auch 50.000 Aufrufe, das Reel, also guckt da gerne vorbei. Und ein anderer Hinweis, wir freuen uns und sind euch da sowieso unendlich dankbar, weil wir das eigentlich nie erwähnen. Wenn ihr Lust habt, dann bewertet unseren Podcast gerne auf Spotify und auf iTunes. Wir haben da mittlerweile fast 7.000 Bewertungen. 4,9 Sterne. Oha. Da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll, außer nur vielen, vielen Dank. Vielen, ihr seid wirklich Zucker, süß, also genau.
Das hätte ich jetzt anders gesagt, aber von mir aus.
Ja, egal, ey, man muss aber ein bisschen Love sharen und so. Ja. Apropos Liebe, dieser Trade hat nicht so viel Liebe abbekommen, wie man das vielleicht gedacht hätte. Mhm. Wir reden, ich habe es mit reingenommen in die Starting Five, über den Towns-Trade. Towns wurde getradet von den Minnesota Timberwolves gegen Julius Randle und Dante DiVincenzo. Es fehlen leider noch die finalen Details. Dieser Trade so an sich funktioniert nicht wegen den neuen Cap-Regeln, wegen der Second Apron. Das bedeutet, wir müssen schauen, was da eventuell noch passiert. Aber an sich ist es natürlich der Swap, über den man halt sprechen möchte. Und ich weiß nicht, ob du den Media Day gestern gesehen hast. Wow, die Knicks und Jalen Brunson, das klang sehr, sehr reserviert. Brunson hat auch gesagt, hey Leute, Dante war mein Trauzeuge. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir damit geht. Und dann gab es die Gerüchte, dass Dante DiVincenzo irgendwie nicht so happy war über die neue Knicks-Situation mit Mikal Bridges. Irgendwie hat das so einen komischen, keinen ich freue mich jetzt für alle, sondern ich bin eher so, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen nicht cool an. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Wie hast du diesen Trade wahrgenommen? Wie ordnest du den ganzen Trade ein? Wir können ja auch ein bisschen noch darüber sprechen, was das vielleicht für beide Teams bedeutet. Einfach mal nur so, was war deine erste Reaktion, als du das gesehen hast?
Also erstmal war ich ziemlich überrascht. Ich hatte gerade davor meine Preview fertig gemacht über die Timberwolves. Lad die hoch, gehe danach erst so in die NBA-Medienwelt und sehe dann so Towns Trade. Dachte ich mir, okay, perfekt. Dann,
danke für nichts.
Dann ist mir aufgefallen, dass es entweder genau der gleiche Tag oder um den gleichen Zeitpunkt war wie letztes Jahr der Damian Lillard Trade. Das heißt, wir können uns vielleicht in unsere Kalender schreiben, so Ende September, dass da vielleicht immer noch der ein oder andere Blockbuster-Trade stattfindet.
Ja, da kommen sie aus dem Urlaub zurück, die ganzen GMs.
Genau. Sommerpause ist vorbei. Ja. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, okay, warte mal, warum und für wen macht es mehr Sinn? Ich habe mir bei beiden Mannschaften gedacht, wow, das zerrüttet ziemlich das System, was wir kannten jetzt das letzte Jahr. Beide Teams waren letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich mit ihrer Mannschaft und jetzt hast du bei beiden Teams große Parts raus. Bei den Knicks vielleicht ein bisschen weniger, weil Randle hat die Saison zweite Hälfte gar nicht mehr gespielt und die Playoffs auch nicht. Aber Dante war so ein elementar wichtiger Wahnsinn. Faktor für dieses Team, der beste Free-and-D-Player in dem Team zu dem Zeitpunkt. Also, dass er weg ist in dem Trade, tut weh. Und wir sehen jetzt auch nie die vollständigen Nova Knicks. Das ist auch
die
scheiße.
Die gab's nicht ein einziges Mal. Ja. Das ist so lächerlich, ey.
Wir haben vielleicht ein Foto und das ist wahrscheinlich sogar noch gefotoshoppt. Also, das ist wirklich ein bisschen traurig. Ja, dann habe ich mir gedacht, wow, bei den Timberwolves, krasser Move, weil die waren letztes Jahr im Conference-Finale. Cat ist ein schwieriger Spieler, auch nicht immer Fanliebling, aber wenn du mal guckst, so beständig über die Saison ist er halt schon da. Er hat sehr, sehr gute Defense gespielt gegen die Nuggets, vor allem gegen Jokic. Und die Timberwolves hatten durch ihn einfach diese wahnsinnige Größe und das Spacing auch. Ja. Und diesen Part nimmst du jetzt raus. So. Und dann kam, glaube ich, wie bei dir wahrscheinlich auch und bei vielen anderen auch so, relativ schnell dann die Erkenntnis, okay, warum ist das Ganze passiert? Das Ganze ist passiert wegen Geld. Die Timberwolves können sich einfach Towns, Gobert und Ant für die nächsten paar Jahre nicht leisten, vor allem, wenn sie auch zum Beispiel einen Nas Reed in den nächsten Jahren verlängern wollen. Und deswegen mussten sie von diesem Towns-Vertrag runterkommen. Gobert kannst du nicht traden, weil der hat kein Trade-Value wirklich in der NBA. Deswegen, du musst für Towns gehen. Und das haben sie gemacht. Und das ist eine knallharte Entscheidung. Und genauso ist eine knallharte Entscheidung bei New York. Und ich lobe mir da fast schon ein bisschen an beiden Seiten, aber dann das Front Office, weil ich sage, ey, genau das brauchst du von dem Front Office. Ja, du brauchst da keinen, ah, aber der ist mein Trauzeuge und deswegen sollte er bei uns bleiben. Das macht dann da. Nee, wenn du die Chance hast, Cat zu holen, und Cat ist nun mal ein generational talentierter Center, ob er es immer abruft, ist eine andere Frage, aber er ist einer der besten Big-Man-Shooter ever. Wenn du den die Möglichkeit hast zu holen, in ein Knicks-Team, was ein Center-Problem hat und was ein absolutes Spacing-Problem hat und was wahrscheinlich ein Julius Randle-Problem bekommen hätte, weil er nicht der beste Spieler ist neben den Novaniks, ey, dann musst du es machen. Und, ja. Und das war am Ende mein Outcome aus dem ganzen Trade, dass ich gesagt habe, guck mal, money-wise macht es Sinn, spielerisch macht es Sinn, und dann musst du einfach dafür gehen, auch wenn es ein knallharter Trade ist, wahrscheinlich für beide Seiten. Ant hat heute Nacht auch gesagt beim Media Day, ey, Cat war mein Bruder. So, dass der jetzt gegangen ist, ist scheiße für mich. Aber das ist halt die NBA, es ist ein Business.
Ich glaube auch, dass es am Ende auch ein Zusammenkommen einfach von mehreren Faktoren war. Mitchell Robinson hat sich ja auch noch verletzt, ist die ersten 2 bis 3 Monate wäre er raus gewesen. Ne? Isaiah Hartenstein hat man ziehen lassen, dementsprechend war die Center-Position halt sehr, sehr dünn aufgestellt, wenn die Gerüchte rund um Dante DiVincenzo halt auch noch stimmen, dass der halt nicht ganz so happy war mit der ganzen neuen Situation. Und Julius Randle war jetzt nie, glaube ich, der Liebling der ganzen Knicks-Fans und vielleicht auch nicht der Liebling des GMs. Dann ergibt das irgendwo schon Sinn, dann zu sagen, okay, wir haben uns einfach mal umgehört. Anscheinend waren die beiden sowieso schon öfters in Gesprächen. Und es hing so ein bisschen daran, ob man Dante noch mit reinpackt. Am Ende haben sie das gemacht. Für mich ist es wirklich der Keyplayer, warum ich auch sage, okay, ich kann das aus Perspektive der Timberwolves einigermaßen vertreten, weil Randle natürlich auch kein Charakter ist, der ohne Fragezeichen daherkommt. Auch die Playoff-Performances waren bisher noch nie so atemberaubend. Das Spacing durch Towns ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes. Ich bin super gespannt. Mit Dante DiVincenzo bekommst du aber einen der besten 3-and-D-Player, einen der besten Catch-and-Shoot-Player. Die Knicks bekommen mit Towns jemanden, der sich defensiv solide gemacht hat, finde ich, der gut in Post-Up-Situationen ist. Und vielleicht haben sich die Knicks auch gedacht, hey, warte mal, die Blaupause zu den Celtics ist doch jetzt eigentlich das, was wir auf dem Feld haben. Bloß mit dem kleinen Unterschied, dass die Knicks immer noch nicht alles switchen können mit Jalen Brunson. Ne? Das soll vielleicht einmal ganz kurz hier erwähnt sein. Da steht halt kein Drew Holiday und kein Derrick White. Unglaublich spannender Trade, den man, glaube ich, auch echt wirklich erst bewerten kann, wenn die Saison losgeht und wenn man sieht, wie beide in dieses System fitten und was auch die Spielidee überhaupt ist. Weil beide werden sich umstellen müssen. Also ich meine, Towns ist kein Rimrunner oder ein Isaiah Hartenstein, ein Mitchell Robinson. Der nimmt ganz andere Würfe. Und ähnlich ist es auch die Frage, wie ist das Spacing mit Julius Randle und Rudy Gobert? Ich weiß nicht, ob das so mega geil ist. Ich habe schon echt auch überlegt, ob es am Ende vielleicht in Closing Lineups dann so sein könnte, dass du Mike Conley, Dante, Ants, McDaniels und Nas Reed auf dem Feld hast, weil dann hast du 5 Shooter, hättest dann quasi ein Small Ball Lineup. Also da gibt's so viele interessante Systeme, die beide jetzt auch irgendwie spielen können. Der Trade ist aber auch natürlich noch nicht durch. Mitchell Robinson soll eventuell auch noch getradet werden. Der Value ist jetzt aber gerade natürlich mega hoch, weil der, wie gesagt, schon wieder verletzt ist und 2 Monate ausfällt. Aber ich war auch auf jeden Fall überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil du hast am Anfang den wichtigsten Punkt gesagt. Beide haben voll die gute Saison hinter sich. Mhm. Also es war jetzt nicht der unbedingte Need da zu sagen, wir machen jetzt hier voll den Big Move. Und es ist schon ein Big Move. Also für die Knicks ist es all in. Und für die Timberwolves ist es so ein bisschen
all out.
All out und wirklich tatsächlich Geld umstrukturieren, weil Towns hat halt einen Vertrag bis 2028 wenn ich es richtig im Kopf habe. Unglaublich hoher Vertrag. Und Randle und DiVincenzo teilen sich jetzt halt so ein bisschen dieses Geld. Und der Vertrag von Randle geht halt auch nur noch 2 Jahre. Also sicherlich war das vielleicht auch eine Entscheidung, um einfach in der Zukunft flexibler zu sein. Ganz, ganz viele spannende Faktoren. Mal schauen, wie das dann spielerisch aussieht.
Ja, also spielerisch habe ich bei Minnesota auch die größeren Fragezeichen, weil wenn wir mit der Starting Lineup gehen oder Closing Lineup, über die du gerade geredet hast, wo du dann vielleicht McDaniels auf die 4 stellst und Naz Reid auf die 5, das sieht zwar alles ganz cool aus und das wäre auch tatsächlich ein ganz geiles Lineup, aber dann erklär mal, warum du 70 Millionen Dollar auf der Bank sitzen hast in Gobert und Randle, weil das ist oft ein Faktor in der NBA, weil die dann sagen, ey, Naz Reid, schön und gut, aber dem zahlen wir 14 Millionen, das verkraftet.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Eher, dass der bei uns auf der Bank sitzt in Closing Lineups, aber bitte nicht Gobert und Randle, die 70 zusammen verdienen. Und ich glaube auch, dass das Spacing und insgesamt auch die ganze Offensive von Randle ist halt sehr, sehr schwer, sich damit zu arrangieren. Also Randle ist so ein typischer Spieler, der wird immer seine Zahlen haben, aber du wirst immer auf die Mannschaften von ihm gucken und sagen, ja, aber irgendwie läuft es nicht, weil er ist halt abgesehen von seinem eigenen Scoring keinerlei Offensivspieler, der den Ball laufen lässt, der gute Picks stellt, der in irgendeiner Weise als Big Man für die kleineren Guards mitspielt. Das ist einfach ein Spieler, ein Ballstopper, der halt seinen eigenen Wurf kreiert und das kann er auch gut und deswegen war er auch All-Star. Aber er ist kein Spieler, der jetzt als zweite Option neben Ant höchstwahrscheinlich gut aussehen wird. Und ich bin mal gespannt, wie das überhaupt mit ihm weitergeht, weil er hat nur 1 Jahr Vertrag und danach hat er eine Player Option.
Genau,
So, das kann auch sein, dass wenn der diese Player-Option zieht, dass die Timberwolves sagen, ey, das hat mit dir gar nicht funktioniert, wir traden dich.
Ja, so. Kann echt sein.
Und dann rutscht nämlich ein Naz Reid in die neue Rolle und dann bekommt Naz Reid auch nach der neuen Saison einen größeren Vertrag und dann passt das alles wieder ein bisschen. Also spannend, auf jeden Fall super spannendes Thema, großer Blockbuster-Trade, mit dem, glaube ich, kaum einer gerechnet hat so früh.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Björn einem Rudy Gobert erklären kann, warum er für 50 Millionen auf der Bank sitzt.
Kann ich safe. Ich werfe ihm den Ball zu. Ich werfe ihm den Ball zu und dann wird er ihn fallen lassen und dann sage ich deswegen. Genau, ja, deswegen.
Deswegen. Get your ass out of here. Okay, dritte Frage. Hey, die Themen heute sind so vielseitig, ist es so geil. Stefan Raab hat sein Comeback diesen Sommer gegeben. Mhm. Hast du es gesehen? Hast du irgendeine Meinung dazu? Hast du ihn vermisst? Hast du diesen Boxkampf gesehen oder ist das komplett alles an dir vorbeigegangen? Du hast überhaupt nichts mitbekommen.
Ich muss sagen, ich war während des Boxkampfs auf Madeira und ich konnte es leider nicht gucken. Es war uns nicht möglich. Wir wollten den Stream anmachen, aber wir haben es irgendwie nicht hinbekommen, dass das klappt. Ich habe danach so ein bisschen die Highlights gesehen und ich habe ein bisschen was von der neuen Show mitbekommen. Also ich kann sagen, ich finde es cool, dass es die neue Show gibt. Ich finde es nicht unbedingt geil, dass es bei RTL ist und bei RTL Plus, weil halt irgendwie die halbe DNA von Stefan Raab früher war, dass er RTL disst.
Ja.
So, und jetzt ihn da selber zu sehen, ist ein bisschen komisch.
Und hinter einer Paywall auch noch, ja.
Ja, hinter einer Paywall. Und ich finde die Show-Idee aber ganz cool. Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber ich finde die Show-Idee ganz interessant. Ich muss sagen, von dem Boxkampf war ich ehrlich gesagt extrem enttäuscht, weil ja, er kam da zurück, aber ich verstehe bis jetzt noch nicht, warum gegen Regina Halmich. Also der Hype um dieses ganze Boxthema und dieses Boxen gegen sie ist so vorbei. Dann hat man im Nachhinein viel mitbekommen, dass sie scheinbar nicht gut in diesem ganzen Prozess behandelt wurde, von der Kommunikation, wann es überhaupt losgeht. Sie hatte extreme Probleme, überhaupt warm zu bleiben in diesem Ring, während Stefan Raab halt die große Show hatte. Und wahrscheinlich musst du damit klarkommen. Wahrscheinlich musst du einfach sagen, ey, du bist hier der Statist neben Stefan Raab. Aber ich fand trotzdem, die Sachen, die da so rausgekommen sind, waren jetzt nicht so cool. Und zu guter Letzt, ey, er war wahrscheinlich einer der größten Entertainer unserer Generation. Ich hätte mir viel mehr gewünscht, der kommt mit sowas wie Schlag den Raab 2-3 Mal im Jahr zurück.
Ja.
Anstatt jetzt mit einer ganz neuen Show hinter einer Paywall. Aber ganz ehrlich, wer sind wir auch, dass wir ihm jetzt da in sein Business reinreden? Also ganz cool, dass er wieder da ist, aber ich bin jetzt nicht gestorben fürs Comeback, sage ich ehrlich.
Ich auch nicht. Also ich habe mich schon mit dem Gedanken immer gedacht, es wäre cool, wenn er wieder da ist, aber es kam natürlich auch immer drauf an, in welcher Form. Und die Form jetzt ist halt nicht so, dass ich das jetzt halt komplett abfeiere. Ich habe von der neuen Show halt noch nichts gesehen, weil ich mir deswegen jetzt nicht RTL Plus holen wollte. Ich war an dem Wochenende, war ich auf dem Festival, als dieser Boxkampf stattgefunden hat. Da habe ich dann auch noch so ein bisschen die Highlights gesehen. Und wie du gesagt hast, ich hätte mir eher gewünscht, dass er zurückkommt und Schlag den Raab, dass er vielleicht irgendwie Wetten, das übernimmt, irgendwas Seriöses.
Oh, oder so, das wäre interessant.
Irgendwie ja, so auf einer anderen Ebene. Aber er ist zurückgekommen, wie er gegangen ist. Sehr, sehr aggressiv und schlagfertig. Hat ja auch schon Sprüche verteilt, auch an diesem Abend ohne Ende. Egal ob gegen Influencer oder gegen irgendwelche Medien. War sehr, sehr überrascht über seine Form. War aber dann noch überraschter, wie man mit der Form in Runde 2 schon so im Arsch sein kann. Also das ist mir unerklärlich.
Ey, weißt du, wie anstrengend das ist? Da kann ich mal kurz aus meiner Erfahrung jetzt ein bisschen reden. Dadurch, dass ich jetzt MMA angefangen habe und wir auch manchmal Sparring machen. Ey, du trainierst das ganze Training über und du denkst so, ja geil, wir machen Kombos, wir machen Kicks, so ja, ich bin voll fit, bla bla bla. Ey, sobald dein Coach diese Pads ablegt und sagt, ich ziehe jetzt meine eigenen Handschuhe an und wir sparen jetzt, du bist tot nach 30 Sekunden.
Ja,
das ist so eine andere Intensität. Und klar, der müsste eigentlich auch viel Sparring trainiert haben, aber also ich kann nur sagen, wenn du wirklich mal in so einem Ring oder Käfig stehst und dann anfängst zu kämpfen gegen jemand, das ist so ein anderes Level. Das ist echt krank.
Ist wirklich super anstrengend. Okay, damit ist das Raab-Comeback auch im Pod integriert. Wir machen weiter.
Darauf hat die Welt noch gewartet. So, ey, was sagen eigentlich Björn und Max über das Raab-Comeback? Darauf warte ich im Moment.
Es ist so, das wird gleich als Reel rausgecuttet und überall viral. Nächste Frage. Caitlin Clarks Rookie-Saison ist vorbei. Der Hype ist unglaublich groß gewesen. Sie ist Rookie of the Year geworden, vollkommen verdient, ist in den Playoffs dann in der ersten Runde ausgeschieden. Ist sie der LeBron James der WNBA? Gehasst, nicht gemocht, eckt an, ist aber so gut, dass sie vielleicht die WNBA in ganz andere Sphären kiefen wird. Denn Caitlin Clarke ist wie ein Magnet und ich habe das auch selber gemerkt. Ich komme davon nicht weg. Das ist einfach, ich schaue mir auch die Highlights an. Ich habe sogar ein, zwei Spiele gesehen. Kann Caitlin Clarke so ein bisschen der Michael Jordan, der LeBron James, der Magic Johnson für die WNBA sein und sie einfach wohin führen, wo die WNBA ohne sie vielleicht niemals hinkommen würde? Einfach so eine Figur, die einfach eine ganze Liga tragen kann.
Ja, ich glaube, wir müssen früher in die Historie. Ich glaube, wir müssen gucken, ist sie der neue Magic oder ist sie der neue Michael Jordan? Und ich sage das nicht vom Talent her, sondern ich rede da wirklich davon, bricht sie diese Türen auf, genau, für die WNBA. Weil LeBron James kann es nur geben, wenn es davor Magic und Michael gibt. Sonst bringt dir LeBron gar nichts oder weniger. Und er bricht auch nur andere Türen auf. Und die WNBA muss erstmal eine Menge in den Vordergrund gerückt werden, damit sie überhaupt mal stattfindet. Dann brauchst du Spielerinnen, die du kennst. Dann brauchst du Rivalitäten, die du kennst. Deswegen war das auch gut, dass Angel Reese auch in die NBA gekommen ist und dass so viele Leute sich an der reiben. Und ich finde sie auch nicht unbedingt sympathisch, aber das ist trotzdem wichtig, dass sie da ist. Genauso wie es wichtig ist, dass du einen Kobe hattest in der NBA, den am Anfang in seiner Karriere auch voll viele Leute einfach gehasst haben und wahrscheinlich auch über die ganze Karriere hinweg
bis zum Ende tatsächlich auch viele,
Und dasselbe ist bei LeBron und bei Curry. Du brauchst einfach Leute, die zum einen eine unglaubliche Anziehungskraft haben für Fans, die sich für ihr Spiel begeistern können, und gleichzeitig brauchst du Leute, die sich unglaublich an denen reiben und sagen, nee, fuck that guy oder fuck that girl, so. Und dafür ist sie, glaube ich, im Moment wirklich die Galionsfigur, Sie ist im Moment das absolute Aushängeschild der WNBA. Ich kenne mittlerweile mehr Teams, mehr Spielerinnen, mehr Narrative der WNBA als je zuvor. Und das ist alleine, würde ich schon sagen, ihr Verdienst. Sie trägt schon im Moment diese Liga. Das heißt aber nicht, dass die Liga nur aus ihr besteht. Und ich glaube, das ist jetzt das Entscheidende. Wie laufen jetzt diese Playoffs überhaupt ohne sie weiter? Weil da hieß es ja sofort, war der Ratings-Drop da. Und ich verstehe das. Das ist genau das Gleiche, wie wenn früher die Bulls ausgeschieden sind oder wenn LeBron ausgeschieden ist. Was nie passiert ist, weil der war 9-mal in Folge in den Finals. Aber ne, das ist immer das Gleiche. Du musst dann gucken, wer trägt's dahinter.
Ja.
Und Ja, ich bin sehr gespannt. Also es ist ein zwiegespaltenes Thema, weil du wirst es sicherlich auch mitbekommen, das ist genauso das gleiche im Frauenfußball, in vielen Frauensportarten. Es gehen auch oft einfach Clips viral, die jetzt nicht unbedingt vorteilhaft aussehen und dann steht drunter 200.000 Mal so, ja, Männersport ist besser, bla bla bla. Mhm. Und die Frage ist halt, kommst du davon weg? Ja. Kommst du davon weg und hast wirklich so ein Caitlin Clark Game Winner Highlight, wo einfach jeder kollektiv sagt, ey, es war einfach ein geiler Wurf.
Ja.
Weißt du, und davon brauchst du mehr und mehr Spielerinnen und mehr Highlights. Und wenn das anfängt, dann hat die WNBA, glaube ich, wirklich eine Chance. Aber ja, sie ist sicherlich, ich würde sie als der Michael Jordan gerade betrachten, weil sie gerade die Liga meiner Meinung nach global macht.
Ich glaube, sie kann alles sein. Ich glaube, sie kann sogar der Stephen Curry für die WNBA sein. Dass die Frauen sagen, ey, wir wollen sein wie sie. Wir wollen Pull-Up-Dreier nehmen. Wir wollen aus dem Dribbling heraus Movement-Shooting. Ich find's super geil. Also wirklich. Mhm. Ich muss auch sagen, ihre Art und Weise, auch wenn die manchmal echt bekloppt ist, die ballert halt wirklich drauf. Alter, da gibt's halt kein Morgen mehr. Also als Coach wäre ich da manchmal bei dem einen oder anderen Wurf, hätte ich gesagt, hey, ich weiß, dass du werfen kannst, aber cool down, bitte. Yeah. Ein kleines bisschen. Ja, verfolgt das vielleicht ein bisschen mit. Dauert's leider nicht mehr lange, dann ist die WNBA auch schon wieder in der Pause, aber ich denke, an diesem Hype ist man halt auch wirklich nicht so wirklich vorbeigekommen. Fünfte und letzte Frage, bevor wir dann noch zur Community-Frage kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber Derrick Rose ist retired.
Was?
Das sage ich so, weil Björn und ich im Patreon-Board gefühlt, glaube ich, eine Stunde nur Fragen beantwortet haben über dieses Retirement. Aber ich habe mir eine Frage überlegt, die war da nicht mit dabei. Stecke Prime Derrick Rose in ein NBA-Team und sage, okay, dann gewinne ich die Championship. In ein Jetzt-Team, was du in der NBA hast, mittlerweile kennen wir den Kader und die Roster ja. Björn kann sich auch gerne einmal so ein bisschen die Teams aufrufen. Point Guard-Position vielleicht ein Team, wo man sagt, okay, da hätte man vielleicht ein bisschen Bedarf. Mir fällt spontan direkt ein Team ein, das kommt aus L.A., zum Beispiel.
Ja.
Genau.
Boah, Prime D-Rose mit LeBron und mit das, AD.
Und mit Bronny natürlich.
Und mit Bronny natürlich. Ja.
Hast du ein Team?
Also ich muss eine Championship gewinnen. Das ist meine Voraussetzung.
Ja, du sagst halt einfach, okay, dann gewinne ich die Championship einfach selbstbewusst. Ob du die dann gewinnst oder nicht, das wissen wir ja nicht, das ist ja bloß hypothetisch, aber wo du sagst, hey, dann steigen die Chancen einfach wirklich um ein Vielfaches, wenn ich den als Point Guard in dieses Team stecke.
Ja, ich war gerade direkt bei den Orlando Magic, die auf jeden Fall einen Point Guard gebrauchen könnten. Die sind halt ein bisschen jung noch für den Titel, aber wenn ich mir vorstelle, Prime D-Rose und um sich herum Franz und Banchero und dann diese ganze Defense, die diese Mannschaft hat, boah, das wäre ein sickes Team. Es erinnert mich fast ein bisschen an die ersten Chicago-Teams von D-Rose. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich hätte ihn immer gefeiert in Miami, auch wenn mir Miami, glaube ich, nicht als Championship-Team da ausreichen würde. Ja, gib ihn mir da. Ich glaube, bei Orlando sehe ich ihn. Die Lakers sind ein guter Pick, gebe ich dir. Ja. Spannend wären die Nuggets. Schmeiß Jamal Murray raus und gib mit Prime D-Rose.
Was ist, wenn du ihn zu den Timberwolves packst?
War ich auch kurz, ja. Timberwolves.
Aber jetzt der Frontcourt, echt, ich traue diesem Frontcourt nicht. Nicht mal mit D-Rose, sage ich, das ist. Nee. Und D-Rose war jetzt auch leider nicht der elitäre Dreier-Shooter, muss man auch mal hier ehrlich sein. Deswegen.
Am Ende seiner Karriere ein bisschen verbessert, aber ja, am Anfang gar nicht. Ich nehme die Magic. Es gefällt mir gut.
Guter Pick. Dann nehme ich einfach noch die Lakers, weil tut mir leid, aber Prime D-Rose gegen D'Angelo Russell, also das ist. Da kannst du mich nachts um 4 Uhr aus dem Bett hauen. Ich sage sofort, ja, machen wir sofort.
Wobei D-Rose dann ja schon Six-Man wäre, weil also Bronny muss starten.
Ja, Bronny muss. Diese Clips mit den beiden, das macht mich echt so fertig, wie die nebeneinander sitzen beim Media Day, das ist so.
Ey, ich hatte das Gefühl, ich bin in einer Twilight Zone Folge.
Ja, wirklich.
Als die beiden so angefangen haben, sich so ein bisschen zu streiten an diesem Interviewtisch und du hast echt das Gefühl, der redet gerade die Originalversion mit seinem Klon und beide klingen gleich, das war komplett absurd, ey.
Ja, aber ich liebe diesen Media Day, alle kommen irgendwie mit guter Laune.
Geil.
Außer die Knicks-Spieler, gefühlt, die waren alle nicht so gut
Jalen
drauf.
Brunson hat so ein Hochzeitsalbum dabei, sagt zu jedem Dante DiVincenzo, guck mal.
Ja. Towns wäre es. Towns, keine Ahnung. Oh Mann, ey. Und Josh Hart macht auch so einen auf Schauspieler. We got kids.
Ja, ja, hab ich gesehen, kids. Ja.
Bitte laber mich nicht voll. Okay, selbst wenn du Mr. Ich schau nie auf Social Media bist, als wenn du das nicht mitbekommen hast. Ja. Aber okay, komm.
Selbst Kawhi bekommt sowas mit. Und der weiß teilweise nicht mal, dass er in der NBA ist.
Ja. Okay, kommen wir zur Community-Frage von Josef. An euch alle da draußen, wenn ihr Bock habt, jetzt wieder wöchentlich patreon.com/das5.viertel. Gibt's wöchentlich einen Zusatzpod für euch mit euren Fragen. Letztes Wochenende auch wieder einer. Ganz, ganz viele Themen. Derrick Rose mit dabei gewesen. Wie geht's noch weiter mit LeBron James Karriere? Auch immer viele Startbench-Cut-Sachen mit dabei. Auch mal private Fragen. Also kommt da gerne vorbei. Ihr findet das immer unten in der Podcast-Beschreibung. Genau, in den Shownotes. Und jetzt kommt die Frage, denkt ihr, dass die NBA-Spieler, nachdem sie das Trikot getauscht haben, es auch waschen? Und dann hat jemand drunter kommentiert, die Frage ist, ob sie das überhaupt behalten. Das fand ich auch, ich auch interessant. Behalten die NBA-Spieler die Jerseys und waschen, oder würdest du es danach waschen? Stell dir mal vor, du bekommst ein Jersey von Stephen Curry.
Ja.
Das lege ich mir verschwitzt in mein Bett. Das nehme ich als neuen Kopfkissenbezug.
Alter.
Nein, Spaß beiseite. Oh, aber wäscht man sowas? Ich glaube nicht, oder?
Ich habe mich das auch schon oft gefragt, weil eigentlich, wenn das jetzt wirklich ein sehr wertvolles Jersey ist oder von einem Spieler, den du krass respektierst, dann hast du da wahrscheinlich einen Typen in deinem Staff, dem du das gibst und sagst, hey, ich will das eingerahmt, gib mir das. Mhm. Beim nächsten Training hätte ich das gerne eingerahmt für mein Haus. Und dann bekommen die das, nehme ich an. Ob das jetzt da gewaschen ist hinter dem Rahmen, ist ja dann eigentlich egal, weil ich würde davon ausgehen, dass das da heraus nicht wirklich stinken kann. Aber vielleicht täusche ich mich da auch.
Wenn nach 20 Jahren jemand den Rahmen aufmacht.
Fällt das mal um. Ja. Und dann denke ich mir aber auch, ey, das ist denen wahrscheinlich so egal, weil das sind ja keine Fans in dem Sinne, weißt du? Mhm. Die wollen einfach so, ey, LeBron hat mir das Trikot gegeben. Das ist doch dann, sagen wir, Banchero scheißegal, ob das jetzt nach LeBron stinkt oder nicht.
Ja.
Und deswegen glaube ich, die waschen das schon, lassen sich das Rahmen. Doch, würde ich denken. Aber es wäre eine gute Frage. Sowas könnte man mal echt einen NBA-Player fragen. Vielleicht einen Dennis, der schon wirklich lange in der NBA ist, der hat bestimmt schon ein, zwei Trikottäusche gemacht. Wie ist er dann mit dem Jersey umgegangen? Ja, aber ich glaube, behalten tun die das schon, weil das wäre ein mieser Disrespect, wenn das im Nachhinein rauskommt, so, ja, übrigens, dein Hawks-Jersey ist im Müll gelandet bei uns.
Ja, also, ich würde es auch auf jeden Fall behalten. Wenn wir beide jetzt als Fans, ich würde das vielleicht irgendwie ein, zwei Tage einfach an die frische Luft hängen, vielleicht irgendwie ein bisschen draufsprühen und fertig. Waschen würde ich sowieso nicht. Also ich wasche meine Jerseys, wenn überhaupt, so ein bisschen mit Handwäsche, weil das nicht die Beflockung runtergeht. Aber ich habe leider die Befürchtung, dass wir beide nie in die Situation kommen werden, dass wir mal mit einem LeBron James, Stephen Curry oder Wemby ein Trikot tauschen können.
Ich habe noch die Idee, dass ich irgendwann meinen Namen ändere auf den Namen Dick. Weil ich habe das Gefühl, dann hat man ganz gute Chancen auf Trikottäusche.
Das stimmt.
Also, ja ich glaube, Grady Dick ist relativ beliebt in der NBA. Die machen vielleicht nicht jeden Trikottausch mit Foto, aber ich glaube, viele Leute holen sich das Jersey danach und sagen, ah, das ist witzig.
Ja, da könnte man auch schon wieder Wetten abschließen. Wann gibt es das erste Bild mit einem Dick-Jersey-Trikottausch?
Gut. Also, du musst jetzt eigentlich in der neuen Saison einmal White Dick machen und einmal Brown Dick.
Ja.
Und einmal Green Dick. Von the fun of it.
Oh Mann.
Draymond Green und Grady Dick, make it happen, bitte.
Oh Gott, ja. Bevor wir komplett abdriften, sind wir damit durch mit der Starting Five und mit der Community-Frage. Und war, glaube ich, eine coole Abwechslung mit dabei. Gibt noch viele andere Themen, die vor allen Dingen der Media Day, da können wir vielleicht nächste Woche noch mal ein bisschen drüber sprechen. Das sind auch ein paar ganz coole Dinge passiert, weil ich auch gerade Wemby ganz kurz, Chris Paul neben Victor Wembanyama ist auch einfach so unglaublich geil. Ja,
und wie du sagst, das ist immer so positiv, ne, wie die sich da freuen und miteinander Jokes machen. So, alles ist noch perfekt, es gibt noch keine Spiele gespielt.
Ja, so, Freunde, aber jetzt von der guten Laune zur Ernsthaftigkeit.
Oh, shit.
Wenn die Klausur beginnt.
Jetzt könnte der Pott wieder beendet werden.
Genau, du hast die ersten drei Aufgaben erledigt, die dir der der Lehrer hinhaut, damit du einigermaßen warm wirst. Und dann heißt es, stelle die Top 10 der besten NBA-Spieler für die nächste Saison auf. So, wir wollen erstmal die Rahmenbedingungen für euch erklären, wie wir beide da rangegangen sind, weil das ist ja immer ganz wichtig, wie man das Ganze einordnet. Also wir beide sind ein GM und unsere Aufgabe ist es, den besten Spieler zu picken, mit dem wir 2025 den Titel gewinnen können. Das Team drumherum ist nicht relevant dafür, weil dann müsstest du halt das komplette Team bewerten, aber dann geht es halt nicht mehr so im Detail um den Spieler. Verletzungen, Alter, das alles zählt mit rein. Also wie verletzt waren Spieler in der Vergangenheit, wie verletzungsanfällig ist er auch. Und das Zukunftspotenzial zählt jetzt auch nur für die Saison. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, Wemby 2030, aber vom Potenzial her ausgeht, dann muss man den auf jeden Fall mit rein. Ich bin übrigens gespannt, ob jemand von uns Wemby mit dabei hat. Da wird ja gerade eben heiß diskutiert. Genau, das sind so die Rahmenbedingungen. Habe ich das richtig ausformuliert, oder?
Ja. Also mein Gedanke war, du bist ein GM quasi von einem neuen fiktiven Team und du darfst aus dem gesamten Pool alle NBA-Spieler draften und du sagst, der Spieler gibt mir die beste Chance auf den Titel 2025. Und ja, wir fangen bei Nummer 10 an, also logischerweise wäre das unser 10. Pick und arbeiten uns dann vor zur Nummer 1. Das ist der Gedanke dahinter, weil wir so lange überlegt haben, ey, warte mal, wie kategorisieren wir überhaupt diese Top 10? Sind es die talentiertesten? Sind es die mit dem größten Potenzial? Sind es die, die früher schon eine Menge gerissen haben, aber jetzt vielleicht älter sind? Und da kommst du an so viele verschiedene Listen am Ende nämlich raus, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen feste Rahmenbedingungen. Und ich finde, das mit dem GM, mit der Championship 2025 ist wirklich fair. Und dann können wir eine geile Top 10-Liste aufbauen. Und ich habe Honorable Mentions dabei, also zwei Spieler, die es nicht reingeschafft haben. Ich könnte auch drei nennen, aber zwei, die mir besonders wehgetan haben. Und mit denen würde ich gerne einmal anfangen. Das ist einmal Jalen Brunson. Jalen Brunson hat es bei mir nicht reingeschafft, obwohl überragend gespielt. Ich bin immer die letzten drei Jahre durchgegangen, habe mir die Playoff-Performances angeguckt, habe mir die Durchschnittswerte davon angeschaut, habe mir die letzte Saison genauer angeguckt und habe vor allem geguckt, halt, wie verlässlich ist der Spieler, wie erfolgreich und wie stark in diesen großen Turnieren, also den Playoffs. Und da muss ich sagen, Jalen Brunson erfüllt eigentlich wirklich alles. Der spielt immer, der ist erfolgreich, der geht in die Playoffs, der geht tief in die Playoffs, der hat die Advanced Stats, der war der viertbeste Scorer letztes Jahr, 13. beste in Assists. Aber es gibt genau eine Sache, die mich halt wahnsinnig an ihm stört. Er bringt keinerlei Größe mit und keinerlei Defense. Ja. Auf diesem Top-10-Niveau. Und da kann ich ihn dann einfach nicht reinwählen. So leid es mir tut, wir sehen auch seine Limits teilweise aufgezeigt in den Playoffs. Es ist einfach schwer mit 1,85 Meter, lass ihn 1,90 haben, wenn er will, ich glaub's nicht. Damit irgendwie was zu reißen in der Top-10-Liste der NBA ist wahnsinnig schwer, deswegen habe ich ihn nicht dabei.
Ich habe ihn auch nicht mit dabei und das sind genau die Gründe, die du gerade aufgezählt hast. Ich kann mich, glaube ich, noch daran erinnern, dass wir am Ende der letzten Saison auch nochmal irgendwann ein Top-10-Ranking gemacht haben. Da hatte ich ihn an der 10, aber Jalen Brunson hat halt doch einfach offensichtlich auch Schwächen, vor allem auch defensiv und da picke ich dann doch trotz allem andere Spieler einfach über. Es ist unglaublich schwierig und auch wenn ich hier gerade eben auf die Namen schaue, ich habe zum Beispiel auch den Finals MVP nicht mit dabei, Jalen Brown. Es ist einfach.
Ich dachte Peyton Pritchard.
Ja, Peyton Pritchard. Ja, gut, das ist. Peyton Pritchard ist dann sowieso in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Nein, ich habe Jalen Brown nicht mit dabei. Ich habe Jimmy Butler nicht mit dabei. Jimmy Butler, finde ich einfach, war auch jetzt zu oft verletzt, vor allen Dingen auch in den Playoffs. Da hätte man, finde ich auch, also da bin ich mir ziemlich sicher, wir haben beide Giannis mit dabei in dieser Top-10-Liste. Aber da hätte man bei Giannis zum Beispiel auch streng sein können, fällt mir gerade eben auf, wenn es so um die letzten beiden Playoff-Jahre geht, weil da war er halt auch oft verletzt. Aber ja, gut, Giannis gehört hier natürlich mit rein. Hast du noch jemanden, wo du sagst, der... Ja. Einen Namen will ich echt noch... Oder vielleicht droppst du ihn jetzt. Wenn du ihn droppst, dann kann ich mit reingehen, aber hau mal raus.
Ja, ich droppe ihn jetzt. Nee, es ist nicht Devin Booker. Es ist sein Teammate. Das ist Kevin Durant.
Okay.
KD hat es nicht in meine Top 10 geschafft und das hat mir richtig, richtig wehgetan. Es liegt hauptsächlich daran, dass du in der Saison am wenigsten auf ihn zählen kannst. Also er hatte mit die wenigsten Spiele von allen, die ich nachgeguckt habe. Hat nur 72% seiner Spiele gemacht. War zwar jedes Jahr in den Playoffs die letzten 3 Jahre, aber nicht wirklich tief. Zweimal erste Runde, einmal zweite Runde. Und ich muss sagen, so Alter, Verlässlichkeit in der Saison und abgesehen vom eigenen Scoring, wo ich immer wieder sage, KD ist für mich vielleicht sogar der beste Scorer aller Zeiten. Ich finde nicht, dass KD seine Teamkollegen so viel besser macht wie die anderen Spieler auf der Liste. Das ist mein größtes Kriterium. Er ist ein guter Defender immer noch. Er ist ein Knockdown-Scorer, er ist Clutch. Aber ob er in einem Team ist oder nicht, finde ich, macht nicht den Unterschied, ob du ein Championship-Team bist oder nicht. Mhm. Und das ist für mich der große Unterschied und vor allem auch sein Alter. Und deswegen habe ich ihn nicht dabei, was mir echt wehgetan hat. Aber KD ist nicht dabei.
Und jetzt sage ich euch, jetzt wird es Zeit, dass wir reingehen, weil ich habe KD dabei. Und das bedeutet, es wird einfach unglaublich geil. Freunde, regt euch bitte nicht über irgendwelche Listen auf. Das ist unsere subjektive Meinung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Björn und ich hier auch nicht alle Namen übereinstimmen. Das wissen wir jetzt schon alleine wegen Kevin Durant. Und dass es vom Ranking her dann auch unglaublich spannend wird. Nochmal, wir reden über die Zukunft. Wir reden nicht über die Vergangenheit. Also auch Potenzial. Wie kann sich ein Spieler noch entwickeln?
Aber nur bis 2025. Das ist ganz entscheidend.
Und was für einen Sprung kann der jetzt im nächsten Jahr machen quasi?
Okay, fair. Nachdem ich jetzt viel geredet habe, willst du anfangen mit deiner Nummer 10?
Ich will anfangen, weil es fällt mir so unglaublich schwer, aber ich muss einfach ehrlich sein. Denn du hast gerade eben gesagt, ich habe meine Liste zusammengestellt und es gibt nur wenige, die weniger Spiele verpasst haben als, mehr Spiele verpasst haben als Kevin Durant.
Ja.
Und leider hat Joel Embiid einfach mit am meisten Spiele verpasst. Das ist, okay. Er ist wahrscheinlich der unaufhaltsamste Scorer der Liga. Wenn man alle Komponenten zusammennimmt und dieser Mann ist gesund und fit, dann kannst du halt wahrscheinlich wenig bis gar nichts gegen ihn machen, aber er ist halt einfach unglaublich verletzungsanfällig. Und wenn ich mir jetzt mit diesem Gedanken, den wir beide ja auch hatten, mir alle Spieler anschaue, dann schaue ich halt immer auf Joel Embiid und habe die Frage, ist der gesund? Ist der gesund über die Saison über und habe ich den auch fit in den Playoffs? Und da muss man einfach leider sagen, dass Embiid in den Playoffs halt ganz oft die Antwort schuldig geblieben ist. Ich weiß, er hatte hier einen Bruch und da, keine Ahnung, Nase gebrochen, Augenhöhlenbruch und das ist auch alles mega scheiße.
Manchmal Pech einfach.
Auch einfach Pech, aber es fühlt sich so unglaublich falsch an, Embiid an die 10 zu packen. Aber hätten wir die Liste einfach nur gesagt, bester Spieler ohne, mit dem gewinne ich das nächste Jahr den Titel, dann hätte ich Embiid wahrscheinlich an die 6 oder so gepackt. Aber mit dem Gedanken, mit dem wir jetzt reingehen, habe ich ihn tatsächlich an der 10, weil ich finde, er ist einfach mit am unzuverlässigsten. Und von allen Spielern, die jetzt noch kommen, hat er am wenigsten gewonnen, am wenigsten erreicht. Mhm. Deswegen... ich bin mir ziemlich sicher, du hast Embiid nicht an der 10. Du hast ihn irgendwo anders, aber kannst du meiner Argumentation folgen? Und was sagst du dagegen, dass du ihn vielleicht höher hast?
Ich finde es einen sehr, sehr guten Pick. Ich habe anfangs auch wirklich spekuliert, ob Embiid meine 10 oder meine 9 wird. Ich habe ihn schlussendlich doch ein bisschen höher gerankt. Ich kann all deine Gründe verstehen. Mein Take dagegen wäre noch, er ist und bleibt ein MVP-Level-Spieler. Mhm. Und er hat meiner Meinung nach den höchsten Return of Investment. Also wenn du ihn pickst und er bleibt dir in der Saison oder vor allem in den Playoffs gesund, dann ist es, wie du sagst, ich weiß nicht, ob ich da 100% mitgehe, aber er ist auf jeden Fall einer der gefährlichsten Scorer der ganzen Liga. Er ist ein herausragender Defender zusätzlich noch. Du kannst ihn wirklich nicht verteidigen, weil wenn du ihn an die Linie schickst, dann trifft er seine Freiwürfe anders als beispielsweise in Giannis, der da große Probleme hat. Und er ist zwar nur in 70% der Saisonspiele jetzt da gewesen, die letzten 3 Jahre, aber immerhin 86% der Playoff-Spiele, was ehrlicherweise mehr ist, als ich dachte. Und er spielt auch oft, wenn er angeschlagen ist und verletzt ist. Das ist jetzt nicht unbedingt positiv, weil das bedeutet ja, er ist häufig verletzt, aber ich finde, das zeigt trotzdem seinen Charakter und dass er es versucht zu spielen und sich nicht auf den Verletzungen ausruht. Und am Ende muss ich sagen, er ist einfach spielerisch doch ein paar Nummern größer als jetzt beispielsweise meine Nummer 10, die ich jetzt spoiler und dann kannst du gerne noch was sagen. Meine Nummer 10 ist Devin Booker.
Okay, ja.
Okay, und außer du hast jetzt noch was zu Embiid, kann ich gerne den Case für Booker machen an der 10.
Mach gerne mit Booker weiter.
Okay, also Devin Booker für mich an der 10 war, wie gesagt, die Überlegung zwischen KD und ihm. Er hat auch nicht so viele Spiele. Also ihr werdet sehen, die ersten paar Picks hier auf meiner Liste, das hängt auch viel damit zusammen, wie viel spielen diese Leute de facto. Und ich muss sagen, Devin Booker hat nicht mal 80% seiner Spiele die letzten 3 Jahre gemacht, hat in den Playoffs Spiele verpasst. Er ist aber einer der besten Scorer und besten Assistgeber der NBA. Er ist jetzt gerade in seiner Prime. Ich weiß genau, was ich von ihm bekomme, nämlich Clutch-Scoring. Ich weiß, er kann Point Guard-Rolle übernehmen. Ich weiß, er ist ein besserer Verteidiger die letzten Jahre geworden. Er war schon in den Finals als erste Option seines Teams, auch wenn es ein sehr gutes Team war, aber er war trotzdem die erste Option. Und er hat nicht das größte Problem wie in Brunson beispielsweise, wo ich sage, ey, den kannst du dann in der Defense überpowern. Und das sind so die Faktoren, wo ich sage, guck mal, der ist in seiner Prime im Vergleich zu KD. Der bringt mir mehr Vielseitigkeit, als es ein KD tut, auch wenn er natürlich nicht ganz der Scorer ist wie KD. Und er war schon in großen Situationen, er ist Clutch und er wird eigentlich jedes Jahr besser. Und selbst wenn ich sage, er capped jetzt und das ist jetzt seine Prime, dann sage ich, ey, Prime Devin Booker ist ein verdammt geiler Spieler. Und dann packe ich den an die 10.
Das ist für mich tatsächlich auch immer, und ich kann mich da auch an die letzte Saison erinnern, Booker und Kevin Durant, die beiden, die nerven mich immer richtig, weil eigentlich willst du die beide reinpacken in die Top 10 und dann sagst du aber, ich will aber auch irgendwie beide nicht mit dabei haben und die könnten halt von ihrer Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein, weil Kevin Durant ist offensichtlich angekommen an seinem Peak. Bei Devin Booker, finde ich, hat man da auf jeden Fall noch die Möglichkeit, dass der sich in der kommenden Saison noch weiterentwickelt. Ich fand, Devin Booker hat total tolle Olympische Spiele gespielt, selbstlos, hat sich komplett untergeordnet, egal ob Offball oder Onball. Und dann steht auf der anderen Seite ein Kevin Durant, der wahrscheinlich geskillteste Scorer, nachdem ich vorhin gesagt habe, Embiid ist der unaufhaltsamste Scorer vielleicht der Liga, aber overall ist Kevin Durant halt einfach sehr, sehr zuverlässig. Und du hast vorhin gesagt, dass Kevin Durant nicht so viele Spiele gemacht hat. Und ich weiß, dass du auch auf die letzten Jahre, dass
die
du darüber gesprochen hast.
Die letzten 3 habe ich immer gecheckt, letzten 3 Jahre.
Und jetzt habe ich gerade selber nochmal nachgeschaut, damit ich nicht komplett bescheuert bin. Aber Kevin Durant hat letzte Saison 75 Spiele gemacht, was verdammt krass viel ist. Also für sein das Alter stimmt. Auf 50, 40, 90. Ich glaube, da muss man wirklich abwägen zwischen das Potenzial und die Vielseitigkeit und diesen Punkt, den ich dir auch total gebe, dass ein Devin Booker seine Teammates noch besser macht und einfach dieser elitäre.
We're gonna switch to English now. So this is the Kevin fifth Durant. Quarter.
Ja, nein, der elitäre Kevin Durant, der halt auch einfach schon 2 Ringe gewonnen hat, 2 Finals-MVPs. Und wir sprechen jetzt nicht über die komplette Zukunft, weil wenn wir über die komplette Zukunft sprechen würden, dann picke ich natürlich Devin Booker, weil Kevin Durant hat vielleicht noch 2, 3 Jahre und dann ciao und auf Wiedersehen. Und deswegen habe ich halt Kevin Durant gepickt, weil mir einfach sein Scoring und sein Killerinstinkt ein Ticken besser gefällt als Devin Booker. Und irgendwie hat mir das die letzten beiden Jahre so gefehlt, seit diesem Finals-Run damals, bis in die Finals gegen die Milwaukee Bucks, hat mir irgendwie gefehlt, dass Devin Booker sich auch vom Shooting her nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Ich finde, er hat sich defensiv weiterentwickelt, Playmaking, aber so dieser absolute Killer-Instinkt. Deswegen habe ich Kevin Durant gepickt und das ist jetzt irgendwie voll die geile Überleitung, weil ich habe Kevin Durant an der 9. Also nicht abgesprochen, aber ich habe Kevin Durant dann quasi an die 9 gepackt. Wir haben jetzt schon super viel über Kevin Durant geredet, deswegen kannst du eigentlich weitermachen mit deiner 9. Außer du hast noch was zu sagen zu Booker Kevin Durant.
Ja, ich habe quasi nur eine Frage, die für mich diese Booker Kevin Durant Situation meiner Meinung nach schon beantwortet und warum ich meinen Booker Pick ein bisschen mehr mag als deinen KD Pick. Wessen Team sind die Phoenix Suns? Wenn du an die Suns denkst, wessen Team ist das?
Bookers
Team, genau. Und
Kevin
ich
Durant
finde,
hat noch nie ein Team gehabt in seiner Karriere, außer vielleicht am Anfang. Aber danach war er.
Und du kannst auch weiterhin Argumente finden. Damals diese Warriors-Zeit, abgesehen von den Finals, wo ich weiß, dass Curry wirklich nicht so gut performt hat teilweise. Aber wenn du mir sagst, diese Warriors-Zeit mit KD, die Antwort auf wessen Team ist das, war immer Steph.
Ja.
Und es liegt nicht nur da, und du kannst von mir aus ein Argument finden, KD war immer der bessere Scorer oder der gefährlichere Scorer, vielleicht sogar als ein Steph Curry, aber Curry macht einfach mehr auf dem Feld. Mhm. Und das gleiche Argument finde ich eben für Booker, aber das haben wir jetzt auch lang genug besprochen. Ich verstehe deinen Pick, ich verstehe, warum man einen All-Time-Great wie KD lieber auf der Liste hat als jetzt zum Beispiel Booker, ich verstehe das. Aber ja, ich bin mit Booker gegangen. Und dann kann ich dir jetzt meine Nummer 9 sagen. Und ich sage jetzt schon mal meine Nummer 9 und meine Nummer 8. Da habe ich am meisten gehadert, am meisten gekämpft. Ich habe es aber auch nicht geschafft, die nicht in der Top 10 zu haben. Deswegen meine Nummer 9 ist LeBron.
Ja.
Ich weiß, dass LeBron sehr, sehr kritisch sein wird laut unseren Rahmenbedingungen, weil draftest du wirklich einen 40-Jährigen. Das ist mir alles klar. Ja. Aber Leute, hört mir zu. Gleiche Anzahl oder ungefähr gleiche Anzahl wie ein Devin Booker beispielsweise in den letzten 3 Jahren hat die letzten 3 Jahre 100% seiner 21 Playoff-Spiele gemacht, ist immer noch Nummer 13 im Scoring, ist immer noch Nummer 6 im Player Efficiency Rating, ist Nummer 6 beim Bucks Plus Minus, ist Nummer 7 beim Value Over Replacement Player und das bei einer relativ geringen Usage, hat letztes Jahr 71 Spiele gemacht, gibt dir immer noch 25, 26, 7 und 8 und es gibt keinen anderen LeBron James auf dem Planeten. Der Typ.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ist Minimum der zweitbeste Spieler aller Zeiten, wenn nicht der beste Spieler aller Zeiten. Es gibt kaum jemand, der so ein Allrounder ist, wie es LeBron jemals war in seinem Leben. Und er ist halt immer noch super effizient. Das darf man dabei nicht vergessen. Und er ist ein natürlicher Leader. Er kann jedes Team, was um ihn herum gebaut wird, maximieren für die Playoffs. Wir haben gesehen, in dem Stretch mit Team USA, das Team vollgestückt mit Stars. Wer war der absolute Alpha? Wer war der absolute Go-To-Guy? Es war immer noch LeBron James.
Ja.
Und am Ende des Tages, wenn ich die Wahl habe zwischen, ich pick mir Prime Devin Booker oder in seiner 5. Prime 40 Jahre alt LeBron James, ich nehme immer noch LeBron. Mhm. Und ich habe LeBrons ganze Karriere gesehen. Ich bin seit 2003 NBA-Fan. Das war LeBrons Rookie-Karriere. Vielleicht bin ich da ein bisschen biased, aber ich würde heutzutage als GM immer noch LeBron nehmen. Für ein Jahr eine Championship, ich nehme LeBron.
Du wisst ja, das ist jetzt wie in der Schule, wo ich einfach nur sage, Alter, du hast alles gelernt. Lass mich mal von dir abschreiben. alles, was Björn jetzt gesagt hat, ich habe LeBron an der 8. Warum sollte ich das jetzt wiederholen? Du hast alles. Also wirklich, bei LeBron schaut man halt immer drauf und denkt sich so, das kann ich jetzt nicht bringen. Der wird im Dezember 40. Jetzt langsam muss ich den halt nicht mal rauskicken. Aber wenn es dann darum geht, wie sehr ein Spieler das Spiel noch beeinflussen kann und wenn ich mir das Team einfach nackt vorstelle und dann auffüllen kann mit den richtigen Spielern, dann denke ich mir, dass halt LeBron James immer noch ein einer der Top 10 einflussreichsten Spieler ist in der heutigen Liga, weil er einfach das Spiel lesen kann wie kein anderer, weil er einfach die ganze Erfahrung mitbringt. Wir haben gerade über Entwicklung geredet schon. Es ist unglaublich. Eigentlich sagst du so, Spieler wie Durant und LeBron entwickeln sich nicht mehr weiter. Der Mann geht einfach raus in Jahr 21 und trifft plötzlich 40% von draußen. Ja. Denkst du nur so, wie kann das sein? Und jeder da draußen, der dann sagt, hey, LeBron hat nichts mehr zu suchen in dieser Liste, weil vielleicht auch der eine oder andere sagt, hey, Jungs, also defensiv ist das jetzt schon an dem Level manchmal angekommen, wo es eigentlich nicht mehr vertretbar ist. Ich kann euch alle total verstehen. Und trotzdem ist er bei uns einfach noch in der Liste. Yeah. Bei Björn ist er an der 9 und bei mir ist er in der 8. Ich habe dann wirklich ich würde auch vielleicht sagen, das ist jetzt wirklich das letzte Jahr, wo ich die beiden vor Saisonbeginn dann da reinpacke. Erinnert mich nächstes Jahr dran, wenn wir dann wieder hier sitzen. aber sie rücken auf jeden Fall immer weiter nach unten, weil natürlich auch die ganzen anderen Youngster, aber ihr seht mal, wie schwer es überhaupt ist, an diesen All-Time-Greats überhaupt vorbeizukommen. Durant, LeBron, Stephen Curry, die haben einfach so einen Impact auf dieses ganze Spiel und sind individuell in ihren Skillsets so einmalig, dass andere Spieler das erstmal beweisen müssen, dass sie das auch so können auf diesem Level. Und deswegen habe ich LeBron an der 8 und Björn hat LeBron an der 9. Genau. Yeah. Richtig. So, jetzt ich kann dann gleich mit der 7 weitermachen, damit du jetzt nicht andauernd vorlegen musst. Aber jetzt, dadurch meine 8 natürlich schon raus ist, ich sag jetzt nicht, wen ich an der 7 habe, weil wenn du jetzt an der 8 den droppst, den ich an der 7 habe, dann kann ich halt nichts dafür. Aber wen hast du an der 8?
Wen habe ich an der 8? Ich habe Steph.
Okay.
Steph Curry. Soll ich den Case machen?
Ja, mach ihn bitte.
Okay, also offensichtlich bester Shooter aller Zeiten, war letztes Jahr immer noch der Spieler mit den meisten getroffenen Dreiern, hat in den letzten 3 Jahren nur 2-mal Playoffs gespielt, da aber einmal Champion geworden, Finals MVP und einmal die 2. Runde erreicht, hat 100% dieser 35 Playoff-Games und Finals-Games auch gespielt. Er ist immer noch der 9. Beste im Scoring. Er hat immer noch gute bis mittelgute Advanced Stats. Darum ging es mir aber gar nicht so sehr, sondern es geht mir darum, dass Steph genauso wie LeBron einfach so ein bisschen unsere Vorstellungskraft von dem, was wir früher als normales Level an Fitness und an Alter kannten, so ein bisschen ad absurdum führen. Weil LeBron und Curry sind so fit immer noch in ihrem Alter. Früher hast du gesagt, ein Point Guard kannst du ab 30 vergessen. Das war der Cut, wo du gesagt hast, die verlieren ihre Schnelligkeit, ciao. Und das hörst du heutzutage noch manchmal in unserer Rhetorik, wenn wir über einen Spieler reden, dann kommt es bei mir manchmal noch raus, wo ich sage, ja, okay, aber der wird jetzt 30 mal gucken. Diese Zeiten sind vorbei. Point Guards verlieren nicht mehr ihre Schnelligkeit mit 30. Curry wird jetzt 35, 36 und der ist trotzdem noch ein Spieler mit der krassesten Gravity in der ganzen NBA. Also wenn ich den drafte in mein Team, die Defense wird sich Minimum immer mit 2 Leuten um ihn kümmern. Kondition sollte überhaupt kein Problem sein. Wir haben gesehen, wie klatsch und wie eiskalt er sein kann, jetzt auch bei Olympia in dem Finale. Er ist der wahrscheinlich am zu leichtesten kombinierbare Spieler mit jedem anderen Teammate.
Oh, das ist ein schöner Satz. Ja.
Weil er einfach überhaupt kein Ego hat und er ist vielleicht nicht der verlässlichste mehr in der Saison, da hat er jetzt die ein oder andere kleine Verletzung, aber er ist auf jeden Fall da in den großen Momenten. In den Playoffs, in den Finals kannst du dich auf ihn verlassen und ey, ob der jetzt 36 ist oder 37, ich habe Curry für die nächsten Jahre noch in dieser Top-10-Liste, solange er mir diese Kondition und dieses physische Level zeigt. Und er ist einer der ganz wenigen Spieler, ist auch interessant, der Jahr für Jahr, je älter er wird, Muskeln zunimmt. Und du merkst trotzdem, dass es ihn besser macht. Viele Spieler specken eher ab über den Verlauf ihrer Karriere, weil sie sagen, sie brauchen leichtere, also weniger Masse auf ihren Knochen und Gelenken. Bei Curry ist es das genaue Gegenteil und du siehst, wie ihn das jedes Jahr besser macht, weil er besser die Bumps absorbieren kann und dadurch sich noch besser frei machen kann. Und ja, auch hier reden wir über einen All-Time-Great. Und sorry, also ich pick nicht Devin Booker über Steph Curry. Und ich pick auch nicht Jaylen Brown über Steph Curry. Das ist für mich überhaupt keine Diskussion.
Ich sag dazu später was.
Okay, ey, ich bin sehr gespannt. Also du hast Curry ja noch nicht genannt.
Nein, ich habe Curry noch nicht genannt.
Okay, das war meine 8 übrigens, nur ja, nochmal der Vollständigkeit halber.
Lassen wir die Spannung komplett da, ob ich Curry mit dabei habe oder als wenn ich ihn nicht dabei hätte, aber okay. Das ist jetzt schön, dass ich aber weitermachen kann. Ich habe jetzt Curry nämlich nicht an der 7, sondern sonst hätte ich jetzt gleich wieder sagen können, jo, kann ich alles so übernehmen. Jetzt kommt der erste Spieler, bei dem ich tatsächlich viel überlegt habe in Richtung Potenzial. Und schön, dass du gerade eben Stephen Curry genannt hast, weil Ant hat nämlich gestern bei Media Day gesagt, dass er eine Sache von diesem Team USA, wo er sehr, sehr viel mitgenommen hat, waren diese ganzen Scrimmage-Games, 5-on-5. Mhm. Und dann erwähnt er explizit Stephen Curry, hat gesagt, ich konnte dort so viel mitnehmen, was Off-Ball-Movement anbelangt. Mhm. Und das hat mir dann auch nochmal so den Impuls gegeben zu sagen, Ant hat mit das größte Potenzial in der gesamten Liga. Ihr müsst euch mal anschauen, wie jung dieser Kerl ist. Der hat jetzt in den Playoffs 16 Spiele gemacht, 27,6 Punkte, 48,1% aus dem Feld, 40% von draußen, 6,5 Assists, ist wirklich ein ekliger Verteidiger on-ball, ärgert sich, wenn irgendwas nicht so funktioniert. Und ich weiß, er hat auch ein paar Spiele dabei gehabt, da war er dann nicht mehr so grandios. Ant hatte so seine Peak-Performances, wo er krass gehypt wurde, auch in der Nuggets-Serie. Aber bei ihm ist wirklich dieser Punkt Potenzial und der Two-Way-Aspekt, bei dem ich bei Ant wirklich ganz, ganz viel dran glaube, dass er in Zukunft tatsächlich auch ein Top-5-Player in der Liga sein kann. Und deswegen habe ich Anthony Edwards an der 7. Es ist jetzt sowieso, es war schon immer sein Team. Auch wenn er sagt, Towns war mein Bruder. Ja, glaube ich euch auch, aber jetzt ist es officially, dieses Team gehört Anthony Edwards und er wird über die nächsten Jahre der Franchise-Player sein. Weil jetzt bin ich gespannt, ob du ihn überhaupt dabei hast oder ob du ihn gar nicht dabei hast, weil Ant, ich weiß es nicht, ob man den so automatisch in der Top 10 mit dabei hat. Hast du ihn dabei?
Also die Spannungskurve, die ich aufbaue, die ist jetzt leider ein bisschen flach, weil ich habe ihn auch an der 7, genau die gleiche Position wie du.
Okay.
Will nur noch ergänzen, alles, was du sagst, ist richtig. Dazu kommt noch, dass er in den letzten 3 Jahren 3-mal, wie gesagt, in den Playoffs gestanden hat, da immer sehr starke Leistungen gezeigt hat. Diese Phase, die du jetzt angesprochen hast, wo er teilweise dann auch nicht so gut aussah, das lag auch viel daran, wenn du dich erinnerst, dass Conley verletzt war und Ant viel Point Guard spielen musste,
oh ja,
was
stimmt.
Er überhaupt nicht.
Da war er überfordert, ja.
Genau, was er gar nicht seine Position ist, was du auch nicht einfach so von ihm erwarten kannst, dass er plötzlich ein Playoff-Point Guard ist in dem jungen Alter. Aber ja, du hast alles gesagt und vor allem das Krasse ist, du kannst bei ihm noch nicht mal sagen, er ist in seiner Prime. Und wir wissen, dass diese Schritte, die junge Spieler machen, von Jahr zu Jahr teilweise gigantisch groß sind. Und das heißt, dass theoretisch für das Jahr 25 du einen Ant bekommen könntest, der nochmal ein ganz anderes Level ist. Ich glaube auch, dass so eine Erfahrung wie der Team USA Sommer dir eine unglaubliche Kraft geben und unglaublich viel für dein Game einfach dir natürlich geben. Und dann hast du gesagt, ist ein guter Defender, könnte da sogar noch zulegen. Er gibt immer 110%. Er ist der Spieler bisher auf der Liste, der die häufigsten Spiele gemacht hat, hat nämlich 93% aller Regular Season Games die letzten 3 Jahre gespielt und 100% seiner 27 Playoff-Spiele. Er ist für mich ganz klar im Moment zu picken vor Curry, vor LeBron und auch vor Booker. Ich habe lange überlegt mit Booker, weil beide halt so kontemporär sind. Das heißt, beide sind irgendwie jetzt gerade vermeintlich in ihrer Prime. Ant wird noch besser die nächsten Jahre. Und dann kam ich aber auch daraus, dass ich gesagt habe, ja, aber bei Ant sind die Leistungssprünge so krass, dass ich einfach nicht ausschließen kann, dass der nächstes Jahr nochmal ein völlig anderes Level erreicht. Und dann würde ich richtig dumm aussehen, wenn ich Booker über ihn gepickt hätte. Das ist für mich auch nicht ganz das gleiche Spielerkaliber. Deswegen, ich gehe auch mit Ant an der 7. Dann sind wir uns das erste Mal einig.
Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Ant ist gerade 23 Jahre alt geworden. Der ist so weit weg von seiner Prime.
Das stimmt.
Ich würde sogar sagen, wir müssen
die nächsten Schritte.
Genau, wir müssen die nächsten 3-4 Jahre sogar noch abwarten, wie der sich entwickelt. Da ist Booker dann doch schon einen kleinen Ticken älter. Apropos Alter. Nein, ich bring den Joke jetzt nicht. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht für die Top 5 und ich weiß, die Celtics-Fans werden mich schon wieder verfluchen und verteufeln, aber ich hab an der 6 Jason Tatum und ich will jetzt auch gleich dazu sagen, ich habe Jason Tatum damit auch hinter Stephen Curry. Ich werde das gleich erklären, warum ich das so gerankt habe. Erstmal von der Balance her ist Tatum wahrscheinlich mit der schönste Spieler, den du hier picken kannst, weil er ist groß, er ist ein guter Wing-Defender. Er hat sich in den letzten Jahren in den Punkten, die man von ihm verlangt hat, enorm gut weiterentwickelt, wie er den Ball einfach bewegt, wie er aus Pick-and-Roll-Actions heraus auch einfach die Celtics-Offense teilweise auch anführt, obwohl er gar nicht der Point Guard ist. Ich muss sagen, das gefällt mir einfach echt richtig gut. Das Scoring ist auch immer noch da, nicht mehr auf dem Level, was wir mal kannten. Das ist meine persönliche Meinung, weil auch der Dreier einfach irgendwie ihm abhanden gekommen ist, so ein bisschen. Also einfach dieser Knockdown-Shooter war er jetzt vielleicht noch nie, aber die Gefahr von draußen war einfach größer. So, es kommt noch ein weiterer Punkt, Potenzial. Tatum ist ja selber erst 26 und jetzt wurde der kein Finals-MVP und bei Team USA hat er keine Rolle gespielt und irgendjemand hat gesagt, Joe Mazzulla, das ist wahrscheinlich das Beste, was ihm passieren konnte als Head Coach, dass alle Tatum so richtig abgefuckt haben. Kein Finals-MVP, hat nicht gespielt. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn Tatum in der nächsten Saison mal wieder ein bisschen mehr aufs Gaspedal drückt. Und dann könnte ich auch sagen, okay, ich pack dich in die Top 5. Aber jetzt von dem, was ich aktuell von Tatum gesehen habe, ist er in allem irgendwie so sehr gut. Aber er ist nicht absolut elitär in einem einzigen Skillset. Und alle 5, die jetzt vor ihm kommen, sind in einem Skillset absolut elitär. Sie sind die Besten der Liga. Deswegen habe ich Tatum nur an der 6.
Okay, dann mach ich's kurz.
Ich komme mir gerade vor, wie bei so einem Schulabschlussprüfung, mündliche, so. Du stehst vor der Tafel und dann so, also warum haben Sie jetzt eigentlich Jason Tatum an der 6? Erklären Sie doch mal.
Ja, das könnte echt die Aufgabenstellung sein. Also ich habe an der 6 Embiid. Ich hatte auch schon alles gesagt zu Embiid und will nur nochmal betonen, ich weiß um die ganzen Verletzungen. Was ich halt sagen würde, ist, dass der einfach Return of Investment bei ihm so hoch ist, dass ich ihn wahrscheinlich mit einem Risikopick trotzdem picken würde. Auch wenn mir klar ist, dass ich vielleicht besser fahre, wenn ich Curry picke. Aber ich glaube, Embiid wäre nochmal wertvoller für eine Mannschaft.
Aber warum pickst du einen Spieler, der noch nie in den Conference Finals war und so verletzungsanfällig ist, so hoch? Um dich ein bisschen zu challengen. Warum?
Weil er in seiner Prime ist und weil er, wie ein guter Kollege von mir sagt, vielleicht der unaufhaltsamste Scorer der NBA ist und dazu noch ein herausragender Verteidiger und 2,16 Meter groß ist. Das wären so die
Faktoren. Und 30 Pfund abgenommen hat, laut seinen eigenen.
Jeder hat jetzt wieder 30 Pfund abgenommen und zugelegt. Ich bin sehr gespannt.
Okay. Dann hast du an der 6 Embiid. Wen hast du an der 5?
Genau, ich habe Tatum an der 5. Exakt. Tatum ist bei mir Top 5. Ich unterschreibe auch alles, was du gesagt hast. Der Dreier ist wirklich ein bisschen fragwürdig. Also ich habe die Playoff-Performances hier vor mir. 2022 sind sie in die Finals gegangen. Da hat er über 24 Playoff-Spiele 39% getroffen. Überragend. In der Saison hat er 38% letztes Jahr getroffen. Auch super stark. Aber in den Playoffs die letzten zwei Jahre ist er ziemlich abgekackt. 32% und 28% über die letzten beiden Jahre. Und das bei einem sehr, sehr hohen Volumen. Und dadurch haben wir auch oft dieses Feeling von, ey, was ist eigentlich mit Jason Tatum? Und er hat, und deswegen knackt er nicht höher als die Top 5, er hat für mich einfach nicht diesen letzten Killer-Instinkt, wo ich weiß, ey, wenn ich ein Bucket brauche, dann geht er auch einfach mal zum Korb. Er ist einfach sehr, sehr verliebt in diesen Dreier, in diese toughen, langen Zweier. Und es sind keine Würfe, die ich in dem Moment haben will. Ich brauche jemand wie Ant beispielsweise oder halt wie die Spieler, die jetzt gleich kommen, die auch einfach zum Korb gehen, ohne Angst. Aber
oder ein Stephen Curry, der den Night-Night gibt und wird von zwei gecovert. Und Kevin Durant und LeBron schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, okay, gut, gehen wir einfach alle nach Hause.
Crazy.
Did it, shots fired.
Also, Tatum spielt 91% der letzten drei Jahre. Spielt 100% aller Playoff-Spieler, also ist immer verlässlich, war der siebtbeste Scorer letztes Jahr, hat Erfahrung ohne Ende in dem jungen Alter, ist eine Two-Way-Maschine, ist Clutch, wie gesagt, leider ein bisschen zu verliebt in den Dreier. Und was mich auch in Anführungszeichen gestört hat oder warum ich ihn nicht noch höher gerankt habe, weil sein Resümee würde eigentlich ein noch höheres Ranking erlauben, was mich stutzig macht, ist, dass er seine ganze Karriere quasi mit einem Klon von sich selbst gespielt hat. Wir haben Tatum noch nie ohne Jaylen Brown gesehen. Ich habe aber schon die ganzen anderen Spieler ohne ihre wichtigsten Spieler gesehen. Und ich weiß nicht, wie das bei Tatum wäre. Ich weiß nicht, wie ein Tatum aussieht ohne Jaylen Brown an seiner Seite. Und deswegen habe ich Tatum an der 5. Ist meiner Meinung nach auch wirklich eine gute, faire Platzierung für jemand, der nicht mal Finals-MVP wurde in seinem eigenen Team. Und das ist auch kein Shot gegen ihn. Das zeigt einfach nur, dass er und Jaylen Brown halt sehr, sehr ausgeglichen sind auf ihrer Position. Und ich habe Tatum an der 5 und ich glaube, damit kann ich gut leben.
Ja, also das sagt ja auch schon einiges, dass wir Jaylen Brown nicht in den Top 10 mit dabei haben und Tatum komplett ohne Fragezeichen. Also,
ja, genau.
Auch wenn Jaylen Brown da jetzt Finals-MVP wurde, gibt es da, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Ey, du hast gerade so viele schöne Sätze gesagt, die ich alle für Stephen Curry als Case hätte verwenden können. Ja, also es ist, bevor wir dann zu den Top 4 kommen, das ist mein Number 5 Pick. Ich sag nur, alleine die Finals bei den Olympischen Spielen, dieser Mann hat einfach einen Skill, der ihn so gut macht, dass ich ihn einfach jederzeit, auch wenn ich jetzt heute nochmal picken müsste und du stellst mir Tatum hin und du stellst mir Stephen Curry hin. In dem aktuellen Stadium ihrer Karriere, ich pick immer Steph. Ich pick einfach immer Steph. Vielleicht ist da auch viel Liebe mit dabei. Ich liebe Stephen Curry als Spieler. Ich liebe seine Art und Weise, wie er sich bewegt. Er ist der.
Du schläfst mit seinem verschwitzten Trikot über deinem Kissen.
Genau, richtig.
Also wenn das keine Liebe ist, weiß ich auch nicht.
Also wenn ihr heute nicht ein paar Mal bei dem Pod schmunzeln musstet, da weiß ich auch nicht. Ja, er kann einfach Dinge, die andere in diesem Ausmaß nicht können. Egal, ob das jetzt sein Off-Ball-Movement ist oder auch sein Shooting oder auch einfach diese absurden Würfe zu kreieren. Ich finde, Stephen Curry hat auf allen Ebenen bewiesen, er wurde MVP, er hat gewonnen ohne Kevin Durant, er ist der beste Shooter aller Zeiten. Er ist vielleicht nicht der elitäre Passgeber, was ich somit als größten Kritikpunkt an seiner Karriere fast irgendwie, wenn man mal später auf seine Karriere zurückblicken würde, könnte man darüber diskutieren. Deswegen sagen auch viele, Stephen Curry ist kein Point Guard. Kann man nicht sagen, dass Stephen Curry ein Shooting Guard ist. Das ist ja auch absolut irgendwie Blödsinn.
Ja.
Ich mach's kurz. Ich habe ihn an der 5 einfach, weil ich denke, Stephen Curry kann immer noch ein Team. Und wenn wir heute über die Warriors sprechen und sagen, vielleicht die Warriors haben eine Chance, und da zitiere ich jetzt einen sehr, sehr guten Freund, dann hat, der gerade vor mir sitzt, auch weil es bloß über Computer ist, der sagt, ja, wenn man an die Warriors glaubt und sie pickt, dann nur wegen Stephen Curry. Zitat Ende. Ja. Oder? Genau, das war nämlich 9-5.
Kann ich verstehen. Ist halt auch ein Risikopick, weil du gehst natürlich davon aus, dass er die ganze Saison über gesund bleibt, was er die letzten 3 Jahre außerhalb der Playoffs nicht wirklich bewiesen hat. Und er ist halt 36 müsste er, glaube ich, sein. Ich habe das vorhin extra ausgerechnet. Für den Großteil,
36 wird er, ja.
Für den Großteil der Saison wird Steph 36 sein. Ja, weil er wird aber im März wird er 37. Okay, das ist schon langsam up there, aber ich gebe es dir noch. Er wurde letztes Jahr Clutch Player of the Year. Das sollte man auch nicht unterschlagen, dass er einfach mal der beste Clutch-Shooter war. Und alles andere hast du gesagt, ich kann es komplett nachvollziehen. Ich bin einfach ein bisschen mehr auf die Jugend gegangen, auf die Prime jetzt oder die vermeintliche Prime, die bald kommt. Bei Ant und bei Tatum und bei Embiid habe ich schon gesagt, für mich ist das einfach der größte Return of Investment. Deswegen habe ich ihn an der 6. Okay. Jetzt wird's knackig, aber ich habe mich eigentlich fast gefragt, ob wir da jetzt wahrscheinlich dann eher am ähnlichsten sind, weil ich finde, es gibt dann einfach so logische Ausschlusskriterien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide die gleiche Nummer 4 haben. Ich habe SGA. Shai Gilgeous-Alexander.
Das ist tatsächlich richtig.
Ja, das dachte ich mir. Einfach nur, um den Case ganz kurz für ihn zu machen. Also absolut MVP-würdige Saison letztes Jahr. Er ist noch nicht lange auf diesem Niveau, was es irgendwie interessant macht, weil er ist wirklich erst seit 1-2 Jahren auf dem Level, hat in den letzten 3 Jahren auch nur einmal die Playoffs gespielt, ist da jetzt in die 2. Runde gegangen, okay. Spielt sehr, sehr häufig in den Playoffs offensichtlich, da hat er alles gespielt, in der Saison ungefähr 80% aller Spiele, aber er war der drittbeste Scorer letztes Jahr, er war der zweitbeste in Steals, er war Nummer 19 bei den Assists, er war Nummer 3 im Player Efficiency Rating, Nummer 2 bei den Win Shares, Nummer 4 bei Bucks Plus Minus, Nummer 4 Value Over Replacement Player, hatte die dritthöchste Usage Rate, was bedeutet, er hat den Ball viel in der Hand, aber er ist so effizient dabei, er ist ein Guard, der locker easy über 50% aus dem Feld schießt. Sein Dreier hat sich letztes Jahr verbessert. In den Playoffs hat er dann sogar über 40% Dreier getroffen. Er war der einzige Spieler bei OKC, wo du dich letztes Jahr auf die Konstanz verlassen konntest in den Playoffs. Und er wurde fast so ein bisschen von seinem Team im Stich gelassen, wenn man das so sagen darf, bei so einem jungen Team, weil die haben ihm einfach nicht das gegeben, was sie ihm normalerweise geben in der Saison. Und wirklich abgesehen von Erfahrung, ist Shai wirklich einfach einer der Top-Spieler der NBA. Er bringt dir noch unglaubliche Defense mit, sehr, sehr gute Instinkte, gerade was Steals angeht. Und meiner Meinung nach muss er einfach Top 4 sein. Also ich würde keinen anderen Spieler, außer den drei, die noch kommen, würde ich picken über Shai.
Ja, er ist halt einfach die absolut sichere Nummer. Der Typ ist so konstant in seinen Leistungen.
Ja.
Das Potenzial, dass der sich noch verbessert, ist sicherlich auch geben. Ich finde schon, dass man das sagen kann, dass OKC ihn so ein bisschen hat hängen lassen, denn er war wirklich teilweise der Einzige, den man sich dann, auf den man sich verlassen konnte, auch in den Serien, auch gegen die Mavs. Chet Holmgren hat nicht geliefert.
Aber die sind halt alle erst 12 Jahre alt, weißt du? Also Jalen Williams, Chet Holmgren, die sind so jung, deswegen wollte ich es nicht so hart formulieren.
Und deswegen ist auch OKC für die kommende Saison, finde ich, super spannend. Man bekommt jetzt mit Hartenstein einen erfahrenen Spieler mit dazu, mit Alex Caruso. Also die werden alle nochmal einen Schritt nach vorne machen. Aber Björn hat schon gesagt, also SGA, würde mich wirklich wundern, wenn den jemand außerhalb der Top 5 hat. Offensiv, Driving God, es gibt niemanden, der, finde ich, aus dem Drive. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, für sich selber zu kreieren. Ich würde noch sagen, dass Luca noch besser daran ist, dann für andere zu kreieren, aus dem Drive heraus. Aber dieses Pull-Up-Game, was SGA sich da auch draufgepackt hat, das ist einfach, da war, jetzt zeigt mein Monitor an, Gerät schaltet sich in 5 Minuten aus. Nee, wir müssen noch ein bisschen.
Stabil.
Wir müssen noch ein bisschen.
Also,
wir noch
vor der Top 3.
Also, die Top 3 findet ihr übrigens dann auf Patreon, Freunde. Es tut uns weg. Nein, Spaß.
Oh Gott, das wäre so asozial.
Nein.
Nee, das würden wir euch nie antun.
Wir machen weiter mit der Nummer 3. Ich bin gespannt, ob wir da auch den gleichen haben. Giannis Antetokounmpo. Ja.
Ah, Antetokounmpo, ja. Ich war nicht sicher, welcher Giannis. Aber,
ja. für mich immer noch der beste Two-Way-Player der Liga. Ich glaube, dass Giannis sein Potenzial schon langsam ausgeschöpft hat. Bei ihm stört mich halt mit am meisten einfach offensiv, dass er halt, es ist immer so verrückt, weil Giannis hat letzte Saison halt trotzdem seine, warte, ich muss
30.
Einmal ganz genau, 30,4 Punkte gemacht bei 61,1% aus dem Feld. Aber er hat halt einfach keinen Pull-Up-Jumper. Er hat halt keinen Dreier. Aber in allen anderen Bereichen ist Giannis halt so die, Ich glaube wirklich, wenn du mich jetzt fragen würdest, picke den Spieler, mit dem du dich am sichersten fühlst, dann picke ich eigentlich Giannis. Weil bei Giannis weiß ich ganz genau, was ich bekomme, auf welchem Level, okay, Gesundheit muss ich echt sagen. Ich hoffe, dass Giannis jetzt mal wieder, nicht während der Saison, sondern dann in den Playoffs einfach wieder fitter am Start ist. Aber er ist halt einfach einer der besten Help-Defender. Der Typ kann gefühlt eine Defense fast im Alleingang zusammenhalten. Wobei, wenn du so eine Perimeter-Defense am Start hast, wie die Milwaukee Bucks, dann wird's auch da schon ein bisschen schwer. Ja, für mich ist es eigentlich der beste Two-Way-Player der Liga, wenn man Offense und Defense zusammennimmt. Du kannst Giannis von der 1 bis zur 5 eigentlich alles verteidigen lassen. Ne? Im Open Court kommt keiner an ihn ran. Kein Shea, kein Jokic, kein Doncic. Sobald Giannis den Ball einmal aufgenommen hat und er hat Platz vor sich, dann ist es eigentlich vorbei. Wenige Kritikpunkte, Freiwürfe, Dreier, Pull-Up-Shooting, in allen anderen Bereichen, Rebounding, Defense, Fast Breaks, ist er einfach der Beste, einer der Besten in der Liga. Deswegen habe ich ihn unter den Top 3.
Wenn ich der GM wäre und ich müsste für 2025 mein Championship-Team picken und ich nehme den ersten Spieler und die sind alle gesund, dann nehme ich Giannis an der 1. Nachdem er aber in den Playoffs die letzten 3 Jahre nur 65% seiner Spiele gemacht hat, in der
Hast
Saison
Hast du das
nur
eigentlich echt ausgerechnet? Das steht alles. Doch nicht. Alles. Das ist Björn ist krass unterwegs.
Ich habe reingehasselt. Wenn du diese, ich habe richtig Tabellen angefertigt von den letzten dreien. Ich habe die Averages, ich habe alles. Ich hatte voll Bock. 65% der Playoff-Spiele hatte gemacht, 82% seiner Regular-Season-Spiele. Trotzdem ist er der beste Two-Way-Player der NBA. Ich finde, teilweise ist seine Defense sogar wertvoller als seine Offense. Die Offense ist sehr limitiert, aber trotzdem unstoppable. Also wie du schon richtig sagst, sobald er halt den Ball aufnimmt, ist vorbei. Dann kannst du ihn nicht mehr stoppen. Du musst ihn quasi entweder daran hindern, den Ball in die Hand zu bekommen, oder du musst echt die Mauer anfangen, an der Dreierlinie zu bauen. Ja. Sonst ist er einfach durch. Aber die Limits seines Offensivspiels haben mich auch wirklich stutzen lassen, weil oder zögern lassen, weil die Freiwürfe, ey, das Ding ist halt der Unterschied zum Beispiel zwischen ihm und Embiid. Beide kannst du nicht verteidigen, beide wirst du immer wieder faulen. Dann geht mir Giannis 20 Mal in die Freiwurflinie und trifft 10. Ja. So, das ist halt scheiße. Embiid trifft mir wahrscheinlich 16, 18. Und das ist der Unterschied, das stört mich. Pull-Up-Jump hast du angesprochen, Dreier ist überhaupt nicht vorhanden, leider. Wir reden hier über die drei besten Spieler der Welt. Nur der Vollständigkeit halber, die letzten 3 Jahre, Giannis immer All-NBA First Team, finde ich, sollte zählen. Wurde 2021 Champion und Finals MVP. Das ist halt schon 4 Jahre dementsprechend jetzt dann her, seit der Saison, wo wir rechnen. Aber er war auch letztes Jahr, abgesehen von den Playoffs, wo er dann verletzt war. Er hat 73 Spiele gemacht, er hat 30, 6 und 11 geaveraged. Er war Nummer 2 in Punkten, Nummer 2 Player Efficiency, Nummer 3 Win Shares, Nummer 3 Value Over Replacement Player, Nummer 3 Box Plus Minus, Nummer 2 Usage Rate. Für mich der sicherste, beste Pick, wenn er gesund gewesen wäre die letzten beiden Jahre. Dann hätte ich ihn wirklich an der 1. Und so mache ich heute aber die Balkan-Fans ein bisschen happy. Deswegen Win-Win für alle.
Glaubst du, dass SGA an ihm vorbeiziehen kann in den nächsten 1-2 Jahren? Dass du sagst, SGA ist einfach der konstantere Spieler offensiv und Two-Way-mäßig halt auch ziemlich gut unterwegs? Siehst du das irgendwo?
Nee, nur wenn Giannis wirklich offensiv weiterhin verletzt sein sollte.
Okay.
Wenn Giannis weiterhin verletzt sein sollte, dann zieht SGA an ihm vorbei. Also sorry, im Moment, Giannis ist ein All-Time-Great und SGA ist ein guter Spieler in seiner Generation.
Ja.
Der muss mir erstmal zeigen, dass er auf dem Level ist, dass er eine Chip gewinnt, dass er ein paar MVPs gewinnt, dass er ein Depoy gewinnt. Also lass mich auch mal Giannis Resümee hier flexen. Der Typ ist ein All-Time-Great. Auch wenn er jetzt 2 Jahre verletzt war und jeder denkt, der ist ein Bam.
nein, das ist Giannis ganz bestimmt nicht. Dann kommen wir zu dem Top. Ja, das Ding ist, wenn du jetzt die 2 liegst, dann liegt man ja auch die 1 automatisch. Jetzt ist die spannende Frage, wen hast du an der 2? Und ich weiß nicht, ob wir das irgendwie gemeinsam, kriegen wir das gemeinsam hin? So runterzuzählen und dann zu sagen, wen wir da haben, oder?
Nein, sag du einfach deine 2.
Jokic. Ich habe Jokic an der 2.
Okay, ich habe Doncic an der 2. Das ist perfekt, weil dann haben wir jetzt nämlich das Battle, dass wir die beiden gegeneinander argumentieren können.
Ja, für mich ist es einfach so, dass Doncic hat so viel Potenzial, immer noch besser zu sein. auch wenn das absurd klingt bei dem, was er halt jetzt aktuell schon leistet, er als allein als individueller Spieler gesehen, und ich muss jetzt mal das ganze Team drumherum ausblenden, ne? Bist du mit Doncic eigentlich, bis auf, dass er jetzt vielleicht in den Playoffs leider auch verletzt war oder mit einer Verletzung gespielt hat. Das Ding ist, ich weiß, was du jetzt gleich sagen wirst. Jokic, Champion, Finals MVP, dreifacher MVP, All-Time Greats. Und ich kenne diese ganzen Punkte und Jokic ist wahrscheinlich auch der Spieler, den du Plug-in-mäßig am leichtesten in jedes Team stecken kannst. Du kannst eigentlich Jokic picken und kannst sagen, das Team drumherum ist sowas vom scheißegal. Der macht irgendwie jeden besser. Und ich sag trotz allem, dass Doncic der größere Difference-Maker sein wird in der nächsten Saison. Und jetzt lasse ich das einfach erstmal so stehen, weil sonst mache ich jetzt weiter. Lass dich erstmal argumentieren, dann argumentiere ich wieder vielleicht dagegen. Genau, wie siehst du das?
Ja, das Lustige ist, ich habe meine Seite über Doncic so aufgebaut, dass ich wahnsinnig viel...
Eine Seite? Ja, das ist so geil.
Das Buch findet ihr ab, Ende Oktober findet ihr im Handel die Top 10 Liste, 300 Seiten, ne, mit allen Stats und Daten, die ihr braucht.
Nee, aber ich habe die Seite wirklich so aufgebaut, dass ich quasi eine Riesenargumentation für Doncic über Giannis habe, aber nicht umgekehrt. Das heißt, ich habe ganz wenig gerade gegen Doncic und muss jetzt quasi die Differenzierung einmal so herausarbeiten. Also, was ich sagen würde, ich gebe dir bei allem bei Doncic recht. Ich meine, wir beide sind sehr auf einer Wellenlänge, wie wir Basketball gucken und verfolgen. Deswegen weiß ich, dass wir uns bei Spielern in den meisten Fällen ziemlich einig sind. Das Einzige, und du hast es schon angerissen, und ich finde einfach, dass das ein größerer Faktor ist. Die Spielweise von Doncic ist zum einen sehr ballfordernd. Ja, er war mal wieder Nummer 1 in der Usage Rate. Im Vergleich dazu, Jokic ist Nummer 20. In der Usage Rate. Ich finde, das Spielsystem von Jokic ist einfach so viel inklusiver und erlaubt so viel unterschiedliche Arten von Basketball, und Jokic fügt sich einfach ein und findet die Leute an den Positionen, wo sie gerne angespielt werden. Wo im Vergleich zu Doncic, und früher, das System ist ja sehr dem von James Harden bei den Rockets nachempfunden, es ist halt sehr, sehr viel, alle stehen, du guckst Doncic.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Zu, was er in diesem Angriff machen möchte. Und dann bist du entweder ready für den Catch-and-Shoot-Dreier oder den Alley-Oop-Pass oder nicht. Oder er nimmt den Wurf selber. Er ist herausragend in seinem Scoring. Das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, ist, es ist mir manchmal, und das macht aber auch seine Spielweise aus, und ich bin Kobe-Fan gewesen mein Leben lang, deswegen ich weiß, dass es auch Fehler gibt bei Spielern, die man lieben kann. Aber die Hero-Ball Ansätze von Doncic sind mir too much im Vergleich zu Jokic. Wenn ich ein Spiel gewinnen muss und ich habe den Ball entweder bei Jokic oder bei Doncic, ich fühle mich sicherer mit Jokic, weil ich weiß, Jokic begeht weniger Turnover, und ich weiß, Jokic hat keinerlei Ego, ob er jetzt den Wurf los wird, ob er den Killer-Pass spielt oder ob er an die Freiwurflinie geht. Bei Doncic weiß ich, der will den großen Moment. Doncic will den, ich habe Rudy Gobert auf einer Island und ich gebe ihm den Stepback, und dann sieht das geil aus in den Playoffs. Es gibt aber genauso oft die Wahrscheinlichkeit oder höher noch die Wahrscheinlichkeit, dass der Wurf einfach daneben geht. Ja. Und dann you live by the Doncic, you die by the Doncic. Und deswegen habe ich persönlich Jokic höher, weil ich sage, Jokic ist verlässlicher und kann verschiedenere oder mehr Playstile spielen, als es ein Doncic kann. Und der Unterschied ist um Haaresbreite, aber das würde ich sagen. Und ich würde sagen, dass Jokic ein besserer Verteidiger ist, einfach aufgrund seiner Größe.
Das sind alles gute Argumente. Eine Frage: Würdest du Jokic über Michael Jordan picken? Weil du gerade eben gesagt hast, Hero Ball ist. Ich finde es gerade ein bisschen provokant.
Ist in Ordnung. Ja, ich weiß, wo du hin willst, aber dann sage ich dir, dass ein Michael Jordan, müsste ich jetzt extra nachgucken, das habe ich nicht, dafür habe ich noch keine Seite angelegt. Aber Michael Jordan war meiner Meinung nach genauso wie Shea ein Guard, der immer über 50% oder gute 50% geschossen hat aus dem Feld, Dreier war damals natürlich noch nicht repräsentativ. Und wenn ich mir bei Doncic sein Shooting angucke, dann hat er erst die letzten Jahre wirklich den Dreier so richtig drauf. Ja. Und in den Playoffs geht sein Dreier deutlich runter. Also die letzten zwei Playoff-Performances von Doncic, das sind insgesamt 37 Spiele und da hat er 33% Dreierquote bei 10 Versuchen. Das ist eine Dreierquote, die ich nicht besonders geil finde. Und im Vergleich, oh, jetzt schieße ich mir ins Bein. Fuck! Weil Jokic hat auch Dreier reingeschissen in den
das
Playoffs.
Ich habe noch ein paar Argumente gegen Jokic und das wäre der fehlende Dreier, besonders im letzten Saisondrittel und in den Playoffs. Und da muss ich doch nochmal sagen, auch in der Serie gegen die Timberwolves hat mir dann die Defense von Jokic auch wieder oft nicht so gut gefallen. Da muss man leider sagen, da ist natürlich Doncic jetzt nicht gerade.
Ich wollte fragen, wie gut hatten dir die Defense von Doncic über die Playoffs gefallen? War richtig geil, oder?
Welche Defense er hat mit den
Raps? Ja, danke schön. Und ich möchte noch anwähnen, der fehlende Dreier mag sein, aber in dem Finals-Jahr, wo Jokic Champion wurde, was Doncic übrigens noch nicht erreicht hat, aber Jokic schon, hat Jokic 46% Dreierquote gehabt über die gesamten Playoffs. Und ist einfach Eier auf den Tisch.
Was ich auch gerade irgendwie so spannend finde bei diesem Vergleich, dass das so komplett unterschiedliche Ansätze sind, wie eine Offense eigentlich gestaltet ist. Also eigentlich musst du dich fast auch dafür entscheiden, was für ein Spielstil gefällt dir besser, weil Jokic halt einfach viel mehr in diesen Zwischenräumen agiert, im Post halt auch schwer zu verteidigen ist. Er hat diesen Körper, er hat diesen Touch, er ist super im Rebounding und Doncic kommt halt mehr von der Birne, sucht halt das Pick and Roll, weil er da einfach mit einer der Besten in der Liga ist. Du hast schon angesprochen, dann auch natürlich das Shooting, was du um ihn herum halt auch brauchst. Bei Doncic also, ist es halt auch das Potenzial, wo ich denke, dass er jetzt schon nochmal einen Schritt nach vorne macht und ob Jokic, ich glaube, dass Jokic schon auch so an seinem Peak angekommen ist. Ich weiß nicht, ob Jokic jetzt nochmal irgendwie mega besser sein kann. Das vielleicht nochmal als Punkt mit reinzuwerfen, so dass Doncic nochmal einen Schritt nach vorne macht und Jokic vielleicht einfach der bleibt, den wir halt jetzt auch schon die ganze Zeit kennen über die letzten 3-4 Jahre.
Ja, also ich habe ja auch viel über Stats bisher vorgelesen und teilweise wirkt es natürlich repetitiv, aber jetzt gipfelt das Ganze so ein bisschen, weil ich habe euch viel vorgelesen, Player Efficiency Rating, Winshares, bla bla bla. Jokic ist Nummer 1 im Player Efficiency Rating, Nummer 1 in den Winshares, Nummer 1 in den Box Plus Minus und Nummer 1 bei Value Over Replacement Player, ist der einzige Spieler in den Top 10 in Punkte, Rebounds und Assists und das als Center und ist wie gesagt nur Nummer 20 im Usage Rate. Und ich würde dir einfach nochmal deutlich widersprechen, dass du sagst, hier sind verschiedene Playstile. Nee, hier ist ein Playstil versus eine Variation an Playstilen, weil Jokic kann mit jeder Art von Teammate zusammenspielen. Den könntest du in jedes Team gerade reinstecken und diese Mannschaft würde noch besser funktionieren in dem, was sie von Natur aus schon am besten kann. Wenn du Doncic in ein neues Team steckst, muss das ganze Team umstrukturiert werden, um seinen Bedingungen am besten zu fitten, um ihn perfekt zu machen. Und das ist mein größter Take eigentlich zusätzlich dazu, dass Jokic einfach schon gewonnen hat. Und das ist nicht Doncic schuld, dass er letztes Jahr nicht die Finals gewonnen hat, aber es ist trotzdem einfach ein Faktor, ein Berg, über den du erstmal drüber kommen musst. Dann hat Doncic keinen einzigen MVP. Jokic hat in den letzten 4 Jahren 3 gewonnen. Also da reden wir halt auch von einfach einem anderen Level nochmal an Auszeichnungen. Und dein Punkt mit Doncic ist noch nicht ganz in seiner Prime. Den gebe ich dir sogar gerne. Aber ich habe die letzten 4 Jahre Jokic Prime gesehen. Und wenn ich mir da dann aussuchen kann, ey, wen nehme ich? Den Typen, wo ich weiß, das ist seine Prime-Version und das ist ein dreifacher MVP in 4 Jahren. Oder ich nehme Doncic, bei dem ich nicht weiß, was ich von Jahr zu Jahr für eine Steigerung noch bekomme und wann gewinnt er den Titel und wann gewinnt er seinen ersten MVP? Ich muss mit Jokic gehen.
Okay. Ja, das ist, wir können ja dann darüber reden, wenn Jokic wieder in Minnesota Schnee schippt, während Doncic in den Finals steht.
In Denver meinst du, in Denver.
Sie sind, glaube ich, rausgeflogen. Ah ja, Game 7 war in Denver, ja.
Ach so, ich habe gar nicht gecheckt, dass du die Serien meinst. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
Ich habe die Serien gemeint, genau. Nein, es ist irgendwie so, es macht gar keinen Sinn, gegen dich zu argumentieren, weil ich das auch einfach alles total nachvollziehen kann. Jokic ist der sicherere Pick, weil ich finde, Plug-in-technisch er einfach besser ist als Doncic. Da muss ich auch nicht irgendwie großartig um den heißen Brei herumreden. Ich glaube, dass Doncic einfach noch den größeren Outcome hat, in der kommenden Saison sein Team weiter zu tragen. Und bevor wir uns da jetzt irgendwie weiter verstricken in Argumentationen und Björn mir noch irgendwelche Over-Replacement-Stats um die Ohren haut, dass wir die Ohren
die
stark
sind wichtig.
Haben, würde ich einfach sagen, es ist ja auch schön, wenn man für die kommende Saison so ein bisschen einen anderen Favoriten auf der Eins hat. Ansonsten waren wir uns auch relativ einig. Ich habe mir schon fast gedacht und denk nicht, dass bei dieser Liste, die ich erstellt habe, auch nicht Jokic schon mal an der Eins war. Bei mir war auch Embiid schon mal an der...
Danke, dass du sagst, ich hatte Doncic vor lange an der Eins. Mhm. Ich habe richtig lange überlegt nach der Saison letztes Jahr, ob ich nicht Doncic an die Eins pack. Und alles, was ich gerade gegen Doncic gesagt habe, wie gesagt, Leute, ich habe eine ganze Seite nur mit Argumenten für Doncic. Also ja. Dreimal All-NBA First Team hintereinander, letztes Jahr Finals erreicht, Finals MVP, Western Conference Finals, spielt wahnsinnig viel. Hat auch die Advanced Stats, ist da überall sehr, sehr weit vorne und ist verfügbarer als Giannis, kontrolliert die Offense wie kein zweiter, unglaublich klatsch, größtes Talent, was ich jemals gesehen habe, neben LeBron James. Ich vertraue Doncic, wenn er gesund ist, einfach mir Offensive zu kreieren, egal wie beschissen mein Team gerade spielt. Der Typ weiß, wie man gewinnt, Euroleague, Western Conference Finals, Finals, alles schon erreicht. Manchmal ein bisschen zu viel Hero Ball und er braucht die richtigen Teammates. Abgesehen davon ist Doncic das absolute Nonplusultra der NBA und der ist erst 25 oder sowas. Also das ist wirklich, das ist ganz anderes Level. Aber ich musste halt jetzt für Jokic einmal argumentieren.
Ja. Ich bin gerade am Überlegen, welchen Pick uns die Leute am übelsten nehmen. Bei mir bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Booker nicht mit dabei habe. Die Leute werden mich komplett roasten.
Vielleicht, ich glaube, Embiid an der 10 ist bei dir sehr spannend.
Da muss man auch schon sagen, dass wir Booker eigentlich auch über Embiid picken können. Dass wenn es um Verfügbarkeit geht, wenn es um Zuverlässigkeit geht, wenn es um Playoff-Erfolg geht, Booker war schon in den Finals. Also, wenn da jemand daherkommt, ja. Kann man...
Also,
aber dann kommt Björn und sagt, hey Leute, es ist ein MVP-Kaliber-Spieler. Yeah. Deswegen, ey, es ist so geil, wie man die Argumente vom anderen einfach so droppen kann.
Das stimmt. Und die letzten 3 Jahre, weil Booker war 2021 in den Finals, die letzten 3 Jahre war Booker wenig available und wenig available auch in den Playoffs. Ein bisschen mehr als Embiid, glaube ich, aber trotzdem auch nicht so viel. Also der hat auch genug Verletzungen jetzt gehabt.
Ja, der hat 4-0 kassiert von den Timberwolves, der soll jetzt erstmal wieder...
Der wird so angepisst sein auf Ant. Stell dir vor, du musst so jeden Tag dann mit dem bei Team USA abhängen.
Dann würde ich sagen, zum Abschluss, lesen wir nochmal die komplette Liste vor. Willst du das anfangen?
Ja, ich wollte es so machen, jeder liest seine Liste vor, weil dann haben wir auch quasi jeder für seinen eigenen Kanal das perfekte Reel.
Ja, aber willst du also, am Anfang vielleicht einmal kurz
die Rahmenbedingungen sagen?
Genau, weil ich finde das immer wichtig. Auf Social Media liest du dann so eine Liste und dann sagst du, die beiden sind die irgendwie, was haben die geraucht? genau, dass man das vielleicht irgendwie am Anfang einmal kurz mit dabei hat. Dann haust du deine Top Ten da hinterher und dann hau ich meine hinterher und dann haben wir das alles irgendwie zusammen oder können es auch splitten. Ne?
Alles klar, dann schreib du gerne mal den Timecode rein und ich hau das schnell rein.
Yes.
Okay, unsere Top-10-Liste für die Saison 2025. Wir sind GMs und müssen aus dem ganzen Pool der NBA-Teams einmal unsere Favorite-Player picken für eine Championship 2025. Ich habe eine 10 Devin Booker, Nummer 9 LeBron, Nummer 10 Devin Booker, Nummer 9 LeBron, Nummer 8 Curry, Nummer 7 Anthony Edwards, Nummer 6 Joel Embiid, Nummer 5 Jason Tatum, Nummer 4 Shai Gilgeous-Alexander, Nummer 3 Giannis, Nummer 2 Doncic und Nummer 1 Nikola Jokic.
Und bei mir sind die Top 10 Joel Embiid an der 10, Durant an der 9, an der 8 LeBron James, an der 7 Anthony Edwards, an der 6 Jason Tatum, an der 5 Stephen Curry, an der 4 Shai Gilgeous-Alexander, an der 3 Giannis Antetokounmpo, und dann an der 2 Nikola Jokic, ein kleiner Hot Take vielleicht. Und dann an der 1 Luka Magic Doncic. Luka, ich glaube an dich.
Yes. Okay, geil.
Dann sind wir durch.
Gut durchgekommen.
Es ist jedes Jahr unglaublich schwierig. Also probiert das einfach mal selbst. Setzt euch mal hin und versucht mal so eine Top-10-Liste zu erstellen. Das ist einfach... Also man muss sagen, das ist schon immer fast die Top 4 mit am leichtesten, so blöd das klingen mag. Aber die Spitze in der NBA ist so eindeutig. Aber wenn es dann wirklich um die um die Plätze 10, 9, 8, 7 geht, was Björn auch vorhin schon einmal ganz kurz angedeutet hat, ey, da überlegst du und schiebst du und das kannst du eigentlich halt auch nur bewerten, wenn du so Rahmenbedingungen absteckst und selbst dann hast du Zweifel, wie ich gerade eben, wo ich mir so denke, Booker ist so ein toller Spieler, hat so geile Olympics gespielt und ich habe den jetzt gar nicht mit dabei, hätte ich lieber einen Kevin Durant raushauen sollen, also so wie Björn das gemacht hat. Ich kann euch aber auch am Ende sagen, selbst wenn ich das gemacht hätte, dann würde ich umgekehrt auch zweifeln. Dann zweifle ich nämlich daran, warum habe ich Kevin Durant nicht mit reingenommen? Also du bist immer irgendwie im Zwiespalt und deswegen bin ich froh. Chris Paul ist nicht dabei, ist mir gerade eben aufgefallen.
Hey, ich habe lange überlegt mit Chris Paul, weil jetzt bei den Spurs glaube ich schon, dass er wieder ein Top-10-Player werden kann.
Stell dir vor, der averaged jetzt 15 und 10 bei zwei Turnovern und die Spurs gehen so irgendwie unter die Top 8. 40%
Dreier, ja.
Oh Gott, ey.
Brauchen nicht mal ein Play-In, gehen so in die Top 6. Ja.
Gut.
Nee, ey, war doch geil, hat Bock gemacht. Cool, dass wir uns am Ende dann auch nicht einig waren. Wie gesagt, ich hatte Doncic auch lange an der 1, bin da wirklich rein mit dem Gedanken, hatte Giannis eigentlich... Wenn er gesund gewesen wäre an der 1, dann habe ich ihn runter an die 3. Und ey, ich habe so lange hin und her überlegt, wo Booker, wo Ant, Curry und LeBron überhaupt noch drin, ja oder nein. Kein KD in meiner Liste. Also das killt einen wirklich. Ich glaube, wir haben das nicht im Pod gesagt. Wir haben das davor gesagt. Wir haben beide separat voneinander überlegt, ob wir dem anderen eine Nachricht schreiben, so ey, sollen wir vielleicht Top 15 machen?
Ja, es war vorm Pots. Ja,
und haben es aber Gott sei Dank nicht gemacht, weil sonst wären wir beide nämlich, haben wir dann gesagt, nee, das wäre scheiße, weil dann ist ja die ganze Spannung raus. Weil dann hast du ja nicht solche Gespräche. Dann sagst du, ja, okay, die ist meine 13. Ja, cool.
Ja, look. Booker ist meine 11. Ja, passt doch. Ja, Jalen Brunson kriege ich auch noch an der 12 unter. So alles easy going. Ja. Also die Leute, die wir jetzt auch gerade eben aufgezählt haben, da könnt ihr euch natürlich sicher sein, dass sie dann direkt dahinter kommen würden, aber dann ist halt irgendwie die Spannung weg. Apropos Spannung, nächste Woche könnt ihr euch freuen auf Eastern, machen wir zuerst, oder?
Ja, jedes Eastern Jahr. Conference. Genau,
Eastern Conference Power Ranking, das wird sehr, sehr spannend, besonders an der Spitze. Was machen wir mit den Orlando Magic? Was machen wir mit den Indiana Pacers? Was machen wir mit den Miami Heat? Und so weiter und so fort. Und dann danach kommt die Western Conference in 2 Wochen. Auch das wird wild. Was tippen wir? Wer gewinnt die Western Conference? Und wie sieht das Play-In aus? Was machen die Houston Rockets? Was machen die Spurs? Wer
Lakers an die 1.
Lakers an die 1. Warriors an, ich glaube, der hat die Warriors an der 2 letztes Jahr oder 3. Beide komplett in die Kacke gelangt. Aber egal. Wer tankt vielleicht auch ein bisschen für Cooper Flagg? Auch? Oder für... Traoré oder für Dylan Harper oder der nächste NBA-Draft, es lohnt sich eigentlich wirklich zu sagen, hey, lass mal Scheiße spielen. Genau.
Ach so, glaubst du, das ist das Motto von den Pistons, Wizards, Hornets, Raptors und Nets?
Ich glaube, vor allen Dingen bei den Raptors, wenn sich schon Jakob Poeltl in die PK setzt und sagt, ja, wir wissen, dass wir jetzt nicht irgendwie um die Championship mitspielen, lass uns doch mal nicht das junge Potenzial der Spieler verschenken. Ey, ich wette, die Raptors nächste Saison werden einfach sagen, ey, wir probieren einfach, ihr spielt alle quer durcheinander, wir holen dann noch irgendwie einen geilen Spieler mit dazu. Ja, wird auf jeden Fall, wird spannend, das Power Ranking, auch wieder witzig, bin ich mir ziemlich sicher.
Lass uns noch eine Sache erwähnen. Hat uns auch gestern dann erreicht, die News. Dikembe Mutombo ist gestorben gestern. Im Alter von nur 58 Jahren, wohl an einem Hirntumor. Sehr, sehr schade natürlich. Großer Spieler gewesen, großer Ambassador fürs Spiel gewesen. Jeder, der auch Interviews mit ihm kennt oder so ihn einfach in der Öffentlichkeit gesehen hat, die letzten 10, 20 Jahre. Das war einfach jemand, der zur NBA dazugehört, der war ein herausragender Spieler mit 4 Defensive Player of the Year Awards, hat jetzt nie eine Championship erreicht, aber stand in den Finals mit Allen Iverson 2001 zum Beispiel und war einfach schon zu Zeiten von Michael Jordan einer der gefürchtetsten Verteidiger und war, wie gesagt, ein Ambassador, der erste Global Ambassador der ganzen NBA und ist jetzt leider gestern verstorben, deswegen an der Stelle einmal Rest in Peace. Auf jeden Fall hat die NBA-Familie da wieder mal, leider muss man sagen, einen großartigen Menschen verloren.
Und leider viel zu früh, also mit 58 Jahren. Ich sag's immer wieder, geht zu euren Untersuchungen, auch wenn ihr schon in so einem Alter seid wie Björn und ich, so Mitte 30, wo es dann losgeht. Ich weiß, man hat immer keinen Bock drauf, aber Krebs, Tumore, umso früher sie erkannt werden, umso besser. Mit 58 solltest du einfach nicht Ciao sagen müssen zum Leben. Es ist einfach wirklich kein Alter, Ja, ich habe mir auch gestern nochmal viele Clips angesehen von ihm und ich finde, der Mann hatte eine richtig schöne Aura, eine positive Aura. Mhm. So ruhig, aber irgendwie dominant. Dann, er war ein unglaublich geiler Shotblocker.
Ja, hatte den Fingerwave, genau, so das, genau, Legendäre, was man heute nicht mehr darf. Man darf es, genau, man darf es ins Publikum machen, den Fingerwave, aber man darf es nicht ins Gesicht des Gegenspielers machen.
Dann gab es auch die Diskussion mit Michael Jordan. Michael Jordan kommt raus und drückt ihm einen Posterdank ins Gesicht und so weiter. Es ist,
ja,
einfach, muss
er sich drüber so streiten, genau, ob er jetzt ihn schon mal aufs Poster gepackt hat oder nicht.
Genau, richtig. Ja. Das ist auch, ja, Ruhe in Frieden. Ja. Und einfach nur auch wegen sowas, passt auf euch auf, genießt die Zeit. Manchmal geht das ganz, ganz schnell. Schön, dass Björn das hier noch mit reingebracht hat und ich finde, das schließt einen, finde ich, ziemlich tollen Podcast ab, so als Neustart. Man ist dann doch immer so ein bisschen, oh, neue Saison, neuer Start, passt alles, aber ich finde, der Pod heute hat mir echt richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich freue, ja, mich schon auf unsere Power Rankings, die bestimmt auch wieder ziemlich, ziemlich wild werden. Ja, hast du noch irgendwas?
Ja, ich hatte den ganzen Pod über eine Energie wie der erste Tag nach den Ferien.
Ja,
also wirklich, wo du so deine Freunde wieder siehst und alles ist geil, weil es wird nur, ja, welche Hefte brauchen wir? Okay, was, ja, ist das für ein Fach? Ja, okay, ja, den Lehrer haben wir jetzt, okay. Und ja, du kommst nur mit Turnbeutel und einem Blatt Papier und einem Stift in die Schule, so, das ist einfach die beste Zeit.
Schreibst am Anfang alles schön, unterstreichst alles, die erste Woche, yeah, klebst alle Blätter schön ein, schneidest schön aus, in der zweiten Woche lässt du die Blätter dann schon draußen liegen, dann wird nicht mehr eingeklebt, dritte Woche wird nicht mehr unterstrichen oder schön markiert.
Vierte Woche, was für Blätter. Hä, wir hatten Blätter? Ich wusste nicht, dass wir Hausi aufhaben, sorry.
Ja, vierte Woche, ach, in meinem Sozialkundeheft liegt die englische Hausaufgabe.
Frau Müller, ich habe das Buch nicht dabei und mein Heft auch nicht. Was soll ich jetzt machen?
Ja, Björn, schau einfach bei Max beim Nachbarn rein.
Schau beim Nachbarn mit rein. Ja, aber der lässt mich nicht.
Ja.
Ist so.
Oh Mann. Freunde, okay, wir wünschen euch einen schönen Oktober. Es geht jetzt wieder los. Wir hoffen, der Pod hat euch Spaß gemacht. Am Wochenende gibt es dann wieder einen Patreon-Pod. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann kommt da gerne mit dazu. Gibt kleine Stufen für $3, $5 und $10. Da könnt ihr euch eins aussuchen und dann habt ihr noch einen zusätzlichen Pod, das Ganze werbefrei. Wir freuen uns und ihr hört uns noch ein bisschen öfter, wenn wir euch nicht auf die Nerven gehen, was wir natürlich nicht hoffen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt wieder zu meinem Stephen Curry Jersey.
Max geht erstmal ins Schlafzimmer. Hey.
Genau. Oh ja, Steph, ich hab dich hier so krass vermisst. Nein. Hat super viel Spaß gemacht. Danke für euren Support. Wir wünschen euch einen schönen, ja, Tag. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tausend Dank, ciao.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.